Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die es geschafft hat. Ja, das ist jetzt, ich sag mal, den dritten Head Coach in Zeiten des Podcastes zu verpflichten, weil wir sind damals tatsächlich kurz vor der, wir sind mit Flores angefangen. War unsere allererste Folge der Coaching Staff. Ich erinnere mich dunkel, damals. Und ja, jetzt haben wir den nächsten Head Coach. Wir haben ihn gefunden, Habemus Head Coach. Ja, endlich hat das Warten ein Ende. Und ja, da kommen wir wahrscheinlich in der Folge noch ein bisschen drauf zu sprechen. Aber wenn das heißt, Dolphins zum Beispiel, heißt es, ich mache das Ganze hier natürlich nie alleine, sondern Tobi ist wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin. Und was ich noch sagen möchte, die Miami Dolphins mögen den Coaching-Staff verändern. Bei uns verändert sich ja nichts. Und immer noch die gleichen drei.
Oh Mann. Wolltest du mich jetzt hier stürzen?
Weiß ich nicht. Hast du irgendwas vorzuweisen, was dich davor schützt?
Weiß ich nicht. Ich könnte ja auch raushauen, dass du mir pro Lob, was ich dir gebe, du mir $10,000 überweist.
Ja, natürlich. Jede Folge.
Ja. Der Micho ist natürlich auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo, und ich möchte betonen, zu Zeiten von Flores bzw. der Entlassung von Gase haben wir damals im Livestream was zusammen gemacht. Da kommen ja unsere Wurzeln her. Und ich möchte betonen, dass ich nur deswegen nicht der Anker bin, weil ihr alle Rassisten seid und ich halb Italiener.
Wow. Das ist auch der Grund, weswegen du nicht der Anchorman bist.
Babidi-bubidi, bibidi-babidi-babidi. Ja, wow, das ist aber ein harter Start heute. Und wir haben uns gedacht, ja, wenn wir schon einen Head Coach oder den Offensive Coordinator der 49ers ins Boot holen, dann holen wir uns doch professionelle Hilfe von den 49ers Germany. Moin Frank, schön, dass du da bist.
Schönen guten Abend, liebe Dolphins. Ich freue mich, bei euch zu sein. Und natürlich werde ich gerne versuchen, alle Fragen zu Mike McDaniel zu beantworten. Und ich freue mich über die Kontinuität bei euch. Immer drei, die gleichen, das ist doch wirklich gut.
Ja, du machst ja auch einen Podcast. Erstmal, das, was keiner weiß, du bist ja quasi so der heimliche Star und der heimliche Schirmherr des Mock-Drafts, der uns, ich glaube, in den beiden letzten Jahren den Poppes gerettet hat, damit das hier auch mal öffentlich gemacht wird, ja. Dafür erstmal großes Dankeschön. Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst. Und ja, du hast ja, ich habe schon gesagt, du hast ja auch einen Podcast, da es ja schon etwas her ist, dass du bei uns warst, darfst du natürlich dafür auch nochmal gerne Werbung machen und ein bisschen was auch über die 49ers, über euren Fanclub und so weiter erzählen.
Ja, natürlich. Ich rette euch immer gerne bei den Mock-Drafts, weil ich finde das eine ganz tolle Sache, gerade wenn so viele deutsche Fanbases dann zusammenkommen, dass dann da hier und da technisch mal was nicht funktioniert, dann hilft man sich doch gegenseitig, ist für mich Ehrensache. Ja, 49ers Germany, jetzt, wir werden 5 Jahre alt dieses Jahr und Podcast jetzt auch seit knapp 2 Jahren am Start, Niners Huddle, der 49ers Germany Podcast und alles rund um die 49ers, große und immer weiter wachsende Community. Jetzt gerade noch wieder in den letzten Wochen viele, viele Neuzugänge bei uns. Naja gut, das ist auch wieder ein bisschen dem Playoff-Run geschuldet und wird jetzt wieder ein bisschen normaler, was jetzt so Neumitglieder und dergleichen belangt. Ja, also alle 49ers-Fans in Deutschland oder deutschsprachige 49ers-Fans, alle gerne bei uns willkommen. Schaut vorbei, entweder bei uns auf Facebook, auf Twitter, auf Social Media oder natürlich gerne auf unserer Homepage 49ersgermany.com.
So nämlich, da hervorragend. Und euer Content ist ja auch einfach 1A. Das ist ja einfach auch wieder Premium-Content, den ihr liefert.
Danke.
Und gerne. Und jetzt wollte ich gerade tatsächlich noch was sagen. Ich werde einfach auch alt und gebrechlich und versuche jetzt gerade in meinem Kopf zu rekonstruieren, während ich was anderes sage. Aber mir fällt es gerade. Ach genau, doch, jetzt fällt es mir wieder ein. Jetzt habe ich lang genug geredet. Du hast schon den Playoff-Run angesprochen. Wie bist du denn mit der, wenn wir kurz über die 49ers jetzt sprechen, wie bist du mit der Saison wahrscheinlich sehr zufrieden? Natürlich ist es immer bitter, wenn man im Championship-Game ausscheidet, aber erstmal dahin kommen ist für... Gut, wir sind natürlich auch anderes gewohnt bei den Dolphins, das muss man auch sagen. Aber ja, wie bist du zufrieden und glaubst du, beziehungsweise die Zukunft der 49ers ist ja durchaus in, ich würde sagen, in guten Händen, sagen wir es mal so.
Also mit dem Saisonverlauf an sich, das muss man ja so in 2-3 Teile irgendwie einteilen. Man geht mit großen Erwartungen, wie alle anderen 31 Teams natürlich auch in diese Saison. Und du startest ganz gut mit 2-0, klatscht dir dann aber 4 Niederlagen rein, stehst dann irgendwann 3-5 mit einer furchtbaren Niederlage gegen Indianapolis, ein Spiel, was du nie verlieren darfst zu Hause. Und dann werden die Stimmen laut, die man immer befürchtet hat. Oh Gott, der Rookie-Quarterback muss doch spielen und Jimmy Garoppolo auf den Mond und Kyle Shanahan am besten direkt auf dem Beifahrersitz sozusagen und der muss auch weg und was dann alles in so einer Franchise und in Fankreisen so hochkommt. Aber an sich ist es genauso gelaufen, wie sich das der Coaching-Staff und wie das Front Office eigentlich auch schon in der vergangenen Offseason gedacht haben. Der eigentliche Kader ist womöglich sogar für einen tiefen Playoff-Run gut genug. Was müssen wir denn tun? Wir sehen ja die Limitationen, die wir haben mit Garoppolo und auch mit anderen Teilen dieses Teams. Wenn wir denn trotzdem jetzt einen tiefen Playoff-Run schaffen, dann sind die Quarterback-Klassen 2022, 2023 zum einen nicht so gut und zum anderen dann auch vielleicht nicht ganz erreichbar. Also musste man ja letzte Saison schon etwas tun. Und dann eben durch den Trade eben gerade mit den Dolphins konnte man sich eigentlich den für 2022 angedachten Quarterback schon holen, der sozusagen dann im ersten Jahr hat Trey Lance ja so gut wie gar nicht gespielt, bis auf 2 Spiele, die er mal kurz starten durfte und das sah auch noch sehr wackelig aus. Aber man hat es tatsächlich so geschafft, wie man es geplant hatte. Und jetzt muss man schauen, dass man Garoppolo los wird und natürlich Playoff Run ganz toll und 28 weitere Teams wären gerne bis ins Championship-Game gekommen, ist ja keine Frage. Wenn man das dann verliert, gerade noch gegen Divisionsrivalen, ist bitter, keine Frage. Wie man es dann auch verloren hat, ist dann auch noch wieder so eine Sache. Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, die Rams waren da einfach besser in diesem Spiel. Und die 49ers haben da auch einfach Glück gehabt, dass die Rams da auch einen freien Touchdown haben liegen lassen, dass die ein Field Goal verschossen haben. Hätten die 10 Punkte schon eher gehabt, wäre das Spiel auch ganz anders gelaufen. Und da sehe ich auch nicht daran, dass man das Spiel verloren hätte mit der Garoppolo-Interception kurz vor Schluss. Da gab es so viele Möglichkeiten in dem Spiel, wo die 49ers es hätten drehen können. Das hat halt nicht sollen sein. Und von daher finde ich es, wenn man in den letzten 3 Jahren zweimal im Championship war, einmal im Championship-Game war, einmal im Super Bowl war. Also ich glaube, dass man da nicht unzufrieden sein kann, dass man das als eine sehr, sehr positive Saison verbuchen muss. Und insbesondere, wie das Team und auch der Coaching-Staff nach diesem 3-5 daraus tatsächlich auch noch eine positive Saison gemacht haben. Also das gebührt allem Respekt. Und jetzt muss man halt schauen, wie geht man in 2022? Da werden viele, viele interessante Entscheidungen in der Offseason dabei sein. Sehr viele Free Agents, zahlreiche Coaches, die nicht mehr da sind. Jetzt auch unter anderem auch Mike McDaniel. Und da muss man halt schauen, wie man da das Beste draus macht, wie man die entstandenen Lücken jetzt schließt und wen man denn von seinen eigenen Free Agents halten kann.
Ja, das da kann ich dir nur zustimmen. Also das ist ja so ein bisschen, ich sag mal, die 49ers-Saison war ein bisschen wie die Dolphins-Saison, nur halt erfolgreicher. Aber dieses am Anfang nicht ganz so gut, beziehungsweise Dolphins haben auch das erste Spiel gewonnen, dann sind krass abgestürzt und danach wieder krass nach oben gekommen. Und die 49ers waren ja auch so. Es war ja zwischendurch, musste man ja fast Angst und Bange sein, dass die beiden im Prinzip 2 Top-10-Picks wären. Also es war wild, aber coole Sache, dass ihr euch da auch noch so gerettet habt und dann auch so weit gekommen seid. Und ja, du hast es schon angesprochen, Mike McDaniel ist der neue Head Coach der Miami Dolphins, nachdem man in der Finalrunde, nachdem man ja Brian Daboll hat gehen lassen oder beziehungsweise dort waren die Giants ja schneller, aus Gründen vielleicht, weil der GM auch von den Bills kam. Das ist dann natürlich nochmal eine andere Basis. Es waren jetzt noch Mike McDaniel und Kellen Moore von der Offensive Coordinator der Cowboys bei den Dolphins für ein zweites Interview. Und am Ende konnte sich Mike McDaniel durchsetzen. Kommen wir noch kurz zum Werdegang, damit ihr zumindest wisst, was hat dieser Mike McDaniel, wo war der überhaupt schon überall? Mike McDaniel ist 38 Jahre alt, also immer noch ein sehr, sehr junger Head Coach und ist tatsächlich aber auch schon seit 17 Jahre ist er jetzt schon in der NFL, beziehungsweise es ist sein 17. Jahr im Football. Er war zwischenzeitlich 2 Jahre nicht in der NFL. Er ist angefangen unter Mike Shanahan als Assistant, als Intern, also als Praktikant 2005 bei den Denver Broncos. ist dann 2006 bis 2008 ein Offensive Assistant unter Gary Kubiak bei den Texans gewesen. Dann kamen die 2 Jahre, wo er Running Back Coach war, die nicht in der NFL waren, sondern bei den Sacramento Mountain Lions. Und nein, es ist nicht Sacramento, Kanada, sondern Sacramento, California. Also er war nicht in Kanada. Nur das zur Info. Danach war er bei den damaligen Washington Redskins Offensive Assistant 2011 und 12 und wurde von Mike Shanahan damals 2013 zum Wide Receivers Coach gemacht. Und dieser Mike Shanahan-Train, die Washington Redskins 2013, das ist ja einfach das krasseste Team gewesen. Mike Shanahan, der 2-mal den Super Bowl mit den Broncos gewonnen hat, war da. Dann war Matt LaFleur da. Ich weiß gar nicht, Kyle Shanahan war Offensive Coordinator. Dann Matt LaFleur war Quarterback Coach. Mike McDaniel war Wide Receiver Coach und Sean McVay war Tight Ends Coach. Also wenn man sich das mal so, das ist absolut krass. Also die sind ja irgendwie 3-13 oder 2-14 oder 4-12 gegangen. Absurd, wie krass dieser Coaching-Staff war, rückwirkend betrachtet. 2014 ist er dann Wide Receiver Coach der Cleveland Browns gewesen, bevor er 2015 und 2016 bei den Atlanta Falcons unter Dan Quinn wieder zum Offensive Assistant wurde und dann von Kyle Shanahan mit zu den 49ers geholt wurde. Und dort war er 2017 bis 2020 Run Game Coordinator, ehe er nach dem Abgang von Mike LaFleur, richtig, von Mike LaFleur zu den Jets, alleiniger Offensive Coordinator wurde. Und jetzt 2022, der 13. Head Coach der Miami Dolphins wurde. Das kurz zu Mike McDaniel. Wer dem Instagram und dem Twitter-Account der Dolphins folgt, weiß, dass er eine Frau hat, Katie, und dass er ebenfalls eine Tochter hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, das dazu. So, Tobi, deine erste Einschätzung. Hast du dich gefreut?
Ich hatte im gesamten Verlauf des Prozesses 2 Kandidaten, Brian Daboll und eben Mike McDaniel, die ich gerne gesehen hätte. Jung, offensive-minded, abseits des Standards, also auch als Typ interessant. Ich trete mir persönlich immer noch so auf die Euphoriebremse. Sagen wir es mal so, ich möchte gerne den gesamten Staff sehen und sein Umgehen mit der Offseason, mit der Free Agency, bevor ich richtig hyped werde, aber ich bin verhalten optimistisch. Sagen wir es mal so.
Verhalten optimistisch, das ist schon mal sehr, sehr schön. Micho, bist du auch verhalten optimistisch?
Ja, bin ich ja grundsätzlich immer. Also man muss sagen, ich bin mit der Entscheidung einverstanden. So, das ist, glaube ich, für die Miami Dolphins persönlich sehr wichtig, dass ich dann sage, ja, ich finde das gut. Was da letztendlich bei rauskommt, das weiß sowieso keiner. Tobi hat es richtig gesagt, ich habe es auch letztens noch gesagt, es kommt auf den Staff an, den er zusammenstellt. Weiß nicht, ob wir gleich nochmal über das reden, was schon passiert ist. Mir ist eins halt wichtig, und das war mir auch bei Brian Flores wichtig. Und bei Brian Flores habe ich das Gefühl gehabt, dass das halt eben nicht passieren wird. Und das ist uns meiner Meinung nach auch auf die Füße gefallen. Nämlich, da hat man versucht, nach wie vor den Patriots Way zu kopieren. Und das klappt halt nicht. Sorry, das habe ich damals gesagt, das sage ich jetzt immer noch. Das ist der falsche Weg. Und ich möchte jetzt auch nicht den Shanahan Way kopieren. Ich hätte gerne einen eigenen Weg. Das ist mir halt ganz wichtig. Ich glaube, dass Mike McDaniel das hinkriegen kann. Ich glaube, dass Mike McDaniel auch einen frischen Wind reinbringen kann. Deswegen bin ich damit sehr einverstanden. Genaueres sage ich erst, wenn ich auch den Coaching-Staff sehe. Ich bin jetzt nicht so hyped, dass ich sage, yo, 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 damit schaffen wir es auf jeden Fall. Dazu bin ich zu oft enttäuscht worden. Aber egal wie, sage ich, ich bin mit der Entscheidung so weit zufrieden, dass ich die Entscheidung nicht kritisiere, stand jetzt. Also nein. Ich kritisiere, ich werde die Entscheidung auch, dass man ihn genommen hat, auch in einem Jahr oder sowas nicht kritisieren. Man kann zwar daneben liegen, Aber ich glaube, dass von der Art und Weise her, wie das Ganze gelaufen ist, man muss auch zugeben, in meinen Augen war ja nicht erste Wahl, sondern zweite Wahl. Dafür ist es aber tatsächlich auch die richtige Wahl, zumindest Stand jetzt.
Ja, das, also ich, wie gesagt, ich hatte ja auch, war eigentlich wie Tobi da eingestellt und hab mich ja, das, was man so mitbekommt, ich bin ja auch einer, der gerne kommuniziert, der offen kommuniziert. Und wenn ich mir unseren letzten Head Coach angucke, Brian Flores, es war auch eher so der Knurrer von Kerkrade, wenn ich das so beschreibe.
Sehr gut. Ja,
der auch immer so ähnlich wie Bill Belichick. Und Adam Gase war ja Adam Gase, so, also wissen wir alle, muss ich nicht viel zu sagen. Und er wirkt zumindest auf mich, dass er deutlich klarer kommuniziert und deutlich besser auch kommuniziert. Ich hoffe, dass er das auch intern besser macht. Aber Frank, du hast ja schon gesagt, bei euch gibt's Änderungen. So, Mike McDaniel ist so der Erste und wir werden wahrscheinlich im Verlauf noch über eine zweite Person sprechen. Aber was kannst du denn so zu Mike McDaniel sagen? Also, was hat er bei den 49ers bewirkt und was ja halten die Leute dort von ihm?
Also ich habe das im Vorgespräch schon mal kurz gesagt, so richtig in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt ist er jetzt tatsächlich erst in der vergangenen Saison. Bei Offensive Coordinator steht ja dann auch gerne immer mal gerade so im Training Camp und dergleichen und auch unter der Woche immer einmal für eine PK zur Verfügung, stellt sich dann auch immer ganz vielen Fragen, kam da immer sehr, sehr witzig rüber. Sehr, sehr nerdig irgendwie, so als, gerade so ein Analytics-Vertreter, so kommt er zumindest rüber. Ob es tatsächlich so ist, bin ich mir nicht so sicher. Offensive-minded, wie gesagt, witzig, sehr kommunikativ. Er ist auf jeden Fall ein Players-Coach. Die Jungs lieben ihn, die Jungs geben alles auf dem Feld für ihn. Und ich glaube, das ist ganz gut für die Dolphins, ihn gewinnen zu können. Ich meine, so ein 10-Stunden-Interview, was da ja wohl am Freitag gelaufen sein soll, ist ja auch schon eine Riesennummer. Alleine, weil er eine gewisse Struktur in eine Offense hineinbringen wird. Und das ist zum einen sicherlich eine Art der West Coast Offense. Schließlich arbeitet er sein ganzes Berufsleben innerhalb einer West Coast Offense, nämlich erst unter Mike und dann jetzt 11 Jahre lang an der Seite von Kyle Shanahan. Es wäre also ein absolutes Wunder, wenn da jetzt etwas anderes herauskäme als das, was die 49ers spielen oder in einer Abwandlung dann von dem, was die 49ers spielen, was halt auch die Packers machen, was die Rams machen. Und dieser Coaching-Tree verteilt sich ja in den letzten Jahren immer mehr. Und man sieht es ja auch jetzt in der aktuellen Periode oder diesem Hiring-Cycle, was neue Headcoaches angeht. Ne, der Offensive Coordinator der Packers ist jetzt Headcoach bei den Broncos. Der Offensive Coordinator von den Rams wird nächste Woche bei den Vikings vorgestellt. Und der Offensive Coordinator der 49ers ist der neue Headcoach der Dolphins. Alle diese Teams haben, glaube ich, das ein und dasselbe Problem. Sie haben nicht den überragenden Quarterback. Und zwar, da möchte man eigentlich jetzt schauen, dass man seinem Quarterback bestmögliche Umstände durch eine Struktur und auch durch danach ein Running Game schafft. Und ich glaube, McDaniel wird das deutlich besser hinkriegen als der LaFleur, den wir letztes Jahr verloren haben an die New York Jets. Weil wenn ich mir anschaue, was er dort in seinem ersten Jahr auch zum ersten Mal als Playcaller tatsächlich dann aufs Brett gezaubert hat, das ist mit seinem Zach Wilson, hat das überhaupt nicht funktioniert. Die zwei Spiele, die halbwegs ansehnlich waren, waren mit Mike White und sogar mit Joe Flacco. Also von daher, das hat noch nicht so wirklich gut funktioniert. Ich glaube aber, dass es bei McDaniel anders ist, weil er mehr auf Stärken und Schwächen seiner Spieler eingehen wird. Und ich glaube auch, das wird bei den Dolphins der Fall sein, obwohl eine deutliche Zensur zu dem erfolgen wird, was in den ganzen letzten Spielzeiten bei den Dolphins erfolgt ist.
Ja, das ja, ja, also das ist ja das, was man so ein bisschen von allen Seiten hört. Also eben, dass er das Maximum aus seinen Spielern rausholen kann. Also beziehungsweise, das hat man ja jetzt, zum Beispiel Deebo Samuel ist ja so das Paradebeispiel. Und ich glaube, und das jetzt auch, viele fragen sich ja, boah, wer wird jetzt der nächste Deebo Samuel bei den Dolphins? Ich glaube, das ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist vermutlich, was kann Mike McDaniel aus Jalen Waddle, aus Tua, aus Devante Parker, aus Albert Wilson machen? Oder Frank, wie würdest du das einschätzen?
Na gut, also die Frage, die man dann jetzt gar nicht stellen dürfte, wer ist der nächste Deebo Samuel? Es gibt das ein oder andere Einhorn in dieser Liga, mehr oder weniger zumindest. Ich glaube, die Dolphins haben gar keinen Spieler, der diese körperlichen Voraussetzungen mitbringt. Ne, wenn man jetzt sagt, ich möchte Jalen Waddle 15 Mal den Ball in die Hand drücken, um ihn als Running Back zu nehmen, ich glaube, das macht er nicht viele Spiele mit. Dafür bringt er einfach nicht den athletischen Körper mit. Aber das wird er ganz andere Dinge finden, um Jalen Waddle einzubinden, nämlich durch designte Screenpässe und dergleichen. Also das wird sicherlich kommen, gar keine Frage. Aber ich denke nicht, dass es darauf hinausläuft, jetzt zu schauen, wie haben die 49ers gespielt, jetzt gerade in der letzten Saison, sondern er wird schauen, was habe ich für ein Spielermaterial und wie kann ich dieses Spielermaterial am besten einsetzen und was muss ich für die tun, um halt den Ball in die Hände meiner Playmaker zu bekommen. Das wird damit zu tun haben, wie ein Quarterback spielt. Das wird damit zu tun haben, dass man das Running Game anders aufstellt. Das wird mit einer anderen Art und Weise das Blocking der O-Line beginnen. Da werden ganz, ganz viele Rädchen ineinander greifen müssen. Und da wird es natürlich für ihn ganz wichtig sein, auch einen Coaching-Staff zusammenzubekommen, der auch diese Dinge halt auch umsetzen kann. Also da werdet ihr höchstwahrscheinlich viele Coaches bekommen, die irgendwelche familiären Verbindungen in Anführungszeichen zu irgendwie entweder den 49ers oder zumindest dem Shanahan Coaching Tree haben werden.
Ja, so ein bisschen ist ja schon da durchgeklungen. Also bevor wir jetzt auf den Kollegen kommen, den wir jetzt schon tatsächlich angehört haben, ist ja Vic Fangio so ein bisschen als Defensive Coordinator. Wobei ich muss sagen, und das ist halt bei der O-Line bin ich jetzt gespannt, was wir da machen, weil es ist ja bekannt, dass die Dolphins die mit Abstand schlechteste O-Line haben. Und wir haben ja einen Quarterback, der den Ball sehr schnell losgeworden ist. Also es war ja, Tour war da auch wieder unter den Top 5, meine ich zumindest, oder Sechster, auf jeden Fall sehr schnell. Und Mike McDaniel wird es vermutlich noch weiter auf die Spitze treiben. Nicht, dass Tour den Ball schneller los wird, aber dass die Offense noch O-Line-freundlicher designt wird. Und da bin ich tatsächlich gespannt. Manchek ist ja im Gespräch, Tobi, berichte mich da, wenn das falsch ist, aber
Mike Manchek kam mit auf die Agenda, weil man sich über Vic Fangio unterhalten hat und die beiden eine gemeinsame Vergangenheit haben. Wie Frank erwähnt hat, muss man jetzt natürlich auch, ich weiß gar nicht, Chris Förster heißt der, ne?
Chris Förster, ja.
Erwähnen. Der war ja vorher bei den Dolphins, bevor er dann erst arbeitslos und dann bei den 49ers war. Der kommt jetzt natürlich auch wieder mit in die Verlosung mit rein, dass man sich überlegen kann, dass der vielleicht mit Mike McDaniel mitgehen könnte.
Nein, er nicht.
Gut.
Die 49ers verlieren zwei Offensive Assistant Line Coaches. Butch Berry wird Offensive Line Coach bei den Denver Broncos und Zach Janser geht zur University of, Kentucky und wird dort Offensive Line Coach. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die 49ers jetzt auch noch sozusagen ihren dritten Offensive Line Coach in dieser Saison abgeben wollen. Ich mir nicht vorstellen.
Aber ganz kurz, Chris Förster war doch derjenige, der dafür gesorgt hat, dass es Miami schneit, oder?
Das ist derjenige, ja.
Ich wollte gerade auch fragen.
Ja, das ist der. Das ist richtig. Der hat eine Therapie hinter sich und ich habe jetzt aus San Francisco nicht gehört, dass es da irgendwie nochmal Auffälligkeiten gab, um das mal so zu sagen.
Ganz im Gegenteil, er war ja erstmal, nachdem er die Therapie und dergleichen hinter sich gebracht hat, auch nur ein irgendwie Coach im Wartestand. Der war irgendwie so ein Außenstehender, den man mal gerne in die ein oder andere Entscheidung mit hineinbezogen hat. Und da hat man sich dann eine Zeit lang auch angeschaut, wie er sich denn so verhält. Und so hat er dann tatsächlich seine zweite Chance bekommen zur letzten Saison und wurde dort dann wieder Offensive Line Coach und hat ein hervorragendes Jahr abgeliefert. Alle Coaches und alle Executives, was man so über ihn sagen wird, sind voll des Lobes. Und der muss seine Personality von rechts auf links gedreht haben und muss sich da auch jetzt aktiv im Kampf gegen Drogen und dergleichen in seiner Community engagieren. Also der muss sein Leben wirklich in den Griff bekommen haben.
Das ist schön zu hören. Das freut mich persönlich auch. Aber wie gesagt, wenn du sagst, es ist eher unwahrscheinlich, solche Verbindungen oder solche Ideen kommen ja dann als allererstes. Du sagst ja auch, ne? Man geht jetzt die History von Mike McDaniel und dem Coaching Tree durch und guckt dann, wer hatte Verbindungen, was ist vielleicht drin, was ist möglich, wenn Vic Fangio auch noch kommt, zum Beispiel, wen könnte der mitbringen und so weiter und so weiter. Das ist ja alles noch relativ offen und relativ spekulativ. Deswegen dachte ich, man könnte den mit auf die Liste der Kandidaten setzen.
Na, natürlich kein falscher Gedanke. Wie gesagt, jetzt haben die 49ers gerade schon in der Offensive 4 Coaches abgegeben, jetzt in den letzten 3 oder 4 Tagen. Ich glaube nicht, dass da so viele folgen werden. Ich habe auch was von Rich Scangarello gelesen, als unser Quarterbacks-Coach, als möglicher Offensive-Coordinator. Auch da glaube ich nicht, dass der Shanahan verlassen wird. Aber man weiß nie, was sich da eventuell ergeben würde. Ich habe jetzt gelesen, als Offensive Coordinator soll Charles London irgendwie jetzt die Tage interviewt werden, weil man mit dem auch schon mal bei den Atlanta Falcons zusammengearbeitet hat. Da werden bestimmt ganz spannende Dinge passieren.
Mhm. Ja, Charles London hat ein Interview in Miami. Ich glaube, ich meine gelesen zu haben nächste Woche. Aber das wäre so eine der... Das ist so eine der Personalien, die schon relativ klar ist. Wie du schon sagst, Quarterbacks-Coach von Atlanta, hat jetzt ein Jahr lang mit Matt Ryan zusammengearbeitet, hat auch so eine Running-Backs-Coach-History in seiner Vita stehen, würde eigentlich ganz gut zu Mike McDaniel passen und auch zu dem Weg, den die Dolphins scheinbar einschlagen wollen. Aber lassen wir es auf uns wirken. Was mit dem letzten Kandidaten passiert ist, der bei uns Offensive Coordinator werden wollte und ein Interview hatte, hat man ja jetzt gesehen. Der Herr ist ja jetzt der Head Coach.
Hat wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Das auf jeden Fall, ja.
Das ist doch sehr, sehr schön. Ich meine, das muss man auch sagen, Mike McDaniel hat ja, wenn wir gerade über Chris Foerster sprechen, hat ja auch, war ja alkoholabhängig, wenn ich das jetzt sogar richtig weiß.
Ja, ist richtig.
Hat in der Zeit, wo er bei den Falcons war, auch Therapie gemacht und ist seit 2015 trocken, wenn ich das jetzt korrekt habe in meinen Unterlagen. Also auch da, das zeigt immer, also ich finde sowas immer beeindruckend, wenn man aus so einer Sucht rauskommt, weil ich meine, wir alle haben so kleinere Ticks, ja. Ich meine, gut, ich bin jetzt nicht am Rauchen, aber es gibt... Ich kenne das ja bei einigen Rauchern, die versuchen aufzuhören, und ich denke, Alkohol oder andere Drogen sind nochmal eine ganz andere Hausnummer und ja, zeigt, was er dann auch für eine...
Zum Beispiel Football.
Zum Beispiel Football, ja gut, das... uff. Puh, schwierig gerade, aber ja, zeigt auf jeden Fall, dass er auch eine gefestigte Charakterstärke hat an der Stelle. Das auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, was sich da um ihn rumbildet. Wenn man jetzt Vic Fangio mal anschaut und auch Mike Munchak, sind zwei ältere Herren, die beide Headcoach-Erfahrung haben. Ist immer, finde ich, das ist schon mal gut. Das festigt in der Regel auch einen jungen Coach. Und ich denke auch, weder Vic Fangio noch Mike Munchak hätten da Interesse, den Headcoaching-Posten von ihm zu übernehmen, sodass man da Disharmonien im Staff hat. Aber ja, Mike McDaniel sagt ja auch, Football is a business of relationships, und dementsprechend ist was, was ich für viele andere Sachen auch unterschreiben würde. So, das zu Mike McDaniel. Also ich bin da sehr, sehr froh drüber und bin gespannt, was er bewegen kann, wie die Dolphins, einfach, dass die Dolphins eine offensive Identität bekommen. Das ist einfach, wo ich so desperate bin. So, okay, wir haben jetzt vermutlich einen Headcoach, wo wir wissen, was der machen möchte, und wir haben eine klare Idee, weil ich weiß nicht, Micho, Tobi, ich habe da im Verlauf jetzt nochmal, jetzt zu der letzten Tage nochmal drüber nachgedacht. Dolphins hatten keine offensive Identität. Frank, da kann ich dich auch mal einfach, wenn du jetzt an die Dolphins Offense gedacht hast, hast du gesagt, okay, das ist Dolphins Offense, das ist an dem Merkmal festzumachen, ohne jetzt zu sagen, Dolphins Offense, das ist halt einfach nur eine schlechte O-Line.
Nein, jetzt nicht unbedingt, das ist nur eine schlechte O-Line, sondern dass man eigentlich nicht gewusst hat, was bekommt man denn da eigentlich. Wenn ich jetzt nur an die letzten 3 Jahre unter Flores zurückdenke, ihr könnt mich korrigieren, aber ich meine, es waren 3 verschiedene Offensive Coordinator in dieser kurzen Zeit. das zeugt schon irgendwie daher, dass man keinen richtigen Plan hat und dass auch vor allem der Headcoach keine richtige Richtung oder keine einheitliche Richtung vorgibt. Und wenn ich das jedes Jahr austausche, dann kann das ja gar nicht harmonisch werden, weil der neue Offensive Coordinator bringt zumeist auch immer irgendwelche neuen Position Coaches mit, die wollen immer wieder was anderes machen. Dann endet das irgendwie so, wie auch mit Marcus Mariota zum Beispiel. Der hatte in 5 Jahren 5 verschiedene Offensive Coordinators in Tennessee. Also wie soll das funktionieren? Das geht ja alles überhaupt nicht. Und Kontinuität und gerade, dass sich eine Offense weiterentwickelt, gerade auch um einen jungen Quarterback, das braucht halt von Jahr zu Jahr auch immer wieder den einen oder anderen Schritt. Aber da müssen halt auch Säulen um die Jungs halt herum stehen. Das ist natürlich eine Offensive Line, wo der Quarterback sich drauf verlassen kann. Dann braucht er ganz gute Waffen, keine Frage. So, und dann muss ich natürlich auch noch das richtige Scheme haben. So, und wenn ich halt jedes Jahr genau das Scheme ändere, was natürlich dann immer auch wieder personelle Änderungen nach sich zieht, weil der eine Offensive Liner ist für dieses Scheme nicht geeignet, was der eine Coach machen möchte und so weiter hin und her. Das hilft dir halt nicht. So, das wird mit McDaniel, egal wen er als Offensive Line Coach und als Offensive Coordinator verpflichten wird, anders sein. Er wird halt die nächsten Jahre, wo er da ist, definitiv eine Struktur vorgeben. Weil es wird ein Aufbau sein, der dem jetzt bei den Jets aus der letzten Saison ähnlich sein wird. Oder wenn man auch einfach zurückguckt zu den 49ers 2017, als Shanahan und Co. angetreten ist. Das war ein Team, das war am Boden, das war zerstört. Und gerade noch mit dem Ende von Colin Kaepernick und Blaine Gabbert hatte den guten Colin Kaepernick als Starting Quarterback ausgestochen. All solche Unglaublichkeiten. So, und dass man dann auch ein bisschen braucht, um Struktur da reinzubringen. Ich glaube, da sind die Dolphins 1, 2, wenn nicht sogar 3 Schritte weiter als die 49ers es 2017 gewesen sind, weil da ja tatsächlich schon Eckpfeiler da sind. Jetzt muss man halt schauen, wie passen die in das System und was muss man sich noch dazu holen, jetzt entweder über die Free Agency oder den Draft. Aber es wird stehen und fallen erstmal auch mit einem Coaching-Staff, der auch mit Kontinuität arbeiten kann. Und deswegen ist das auch so wichtig. Adrian Franke sagt es ja auch eigentlich ständig, du brauchst eigentlich einen offensive-minded Headcoach, weil damit dein System und dein Gedanke von dem System, wenn er nicht in 1 oder 2 Jahren, wenn er funktioniert, dass der dann nicht weg ist, dass dein System und deine Gedanken nicht weg sind. Von daher, wenn der Offensive Coordinator auf einmal in 2 Jahren so eine Bombe hingelegt hat und dann weg ist, dann bleibt ja immerhin noch der Head Coach in Anführungszeichen über. Ich meine, wir haben das jetzt in den letzten Jahren mitgemacht. Wir hatten erstmal Scangarello verloren, dann haben wir letztes Jahr den einen LaFleur verloren. Jetzt geht Mike McDaniel weg, aber wir haben immer noch Kyle Shanahan und dieses Scheme. Und darauf kommt es ja an. Man muss auch schauen, dass man Leute dann nachholen kann in diesen Staff und sich dann auch eventuell von außen nochmal wieder das ein oder andere mit dazu holt.
Ja, und wir hatten sogar 4 Offensive Koordinatoren, weil wir letztes Jahr, ja, wir hatten dieses Co-Offensive Koordinatoren-Projekt, weil es gnadenlos gescheitert ist. Also, das kann ich nicht empfehlen. Ja, also, wenn irgendeine andere Franchise das ausprobieren will, don't try this. We tried it already. Wir haben schon von dem Coaching-Staff gesprochen. Es sei denn, Micho, Tobi, müsst ihr gleich nochmal sagen, wenn ihr noch was zu Mike McDaniel sagen möchtet. Aber wir haben John Embry, der bei den 49ers 2017 bis 2021, also zur gleichen Zeit sozusagen wie Mike McDaniel da war, der Assistant Head Coach und Tight Ends Coach war. Und der wird bei den Dolphins genau die gleiche Position bekleiden. Also ebenfalls Assistant Head Coach und Tight Ends Coach, nicht Offensive Coordinator. Hier, ich denke, ein starkes Hiring der Dolphins. Einfach Mike McDaniel bekommt seinen Guy sozusagen, den er möchte. John Embry hat auch selber in der NFL gespielt, wurde 1987 in der 6. Runde gepickt. Das dazu, ja, er war also bei vielen Teams Tight Ends Coach, bei den Chiefs, bei damals auch bei den Redskins, aber das 2010, war dann in Colorado am College Head Coach für 2 Jahre, das war nicht so erfolgreich, ist dann wieder in die NFL gekommen, bei den Browns 2013 und 2014 bis 2016 war er bei den Tampa Bay Buccaneers. Frank, John Embry, also der wird dir was sagen, kannst du uns da auch vielleicht so ein paar Hintergrundinformationen zu dem guten Mann geben?
Ja, sehr renommierter, sehr bekannter Tight Ends Coach, hat mit sehr, sehr vielen auch bekannten Tight Ends zusammengearbeitet und die auch zum Teil nochmal richtig besser gemacht. So Tony Gonzalez wäre hier zum Beispiel schon mal ein Name, den man mit Sicherheit kennt. Er war mitverantwortlich, wenn nicht sogar hauptverantwortlich für die Entwicklung, die George Kittle in den letzten Jahren genommen hat. Und ja, zur Trennung jetzt mit den 49ers ist es gekommen, weil sein Vertrag lief aus nach der aktuellen Saison. Man wollte ihn für die kommende Saison als Tight Ends Coach übernehmen und nicht, anscheinend nicht mehr als Assistant Head Coach. Den Job hat ja jetzt Anthony Lynn bekommen bei den 49ers. Und daran ist, weil er ein Paycut mit verbunden gewesen. Klar, ein Tight Ends Coach verdient weniger als ein Assistant Head Coach. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Und ja, deswegen hat man sich sozusagen getrennt, weil man sich über finanzielle Modalitäten nicht einig werden konnte. Und rein sportlich würde ich sagen, ist es auch für die 49ers nicht verkehrt. Wenn ich mir unsere Tight End Gruppe aus dem letzten Jahr anschaue, dann muss ich einfach sagen, das ist enttäuschend. Gerade die Fortentwicklung der jungen Tight Ends war einfach enttäuschend. Und George Kittle hat bei mir auch einen sehr schlechten Eindruck 2021 hinterlassen, weil er oftmals 2 oder 3 Schritte gedanklich zu weit war. Nämlich bevor er den Ball gefangen hat, war er gedanklich schon irgendwie 15 Yards weitergelaufen. Und deswegen hat er auch oftmals den Ball nicht gefangen. Und das ist auch so ein Problem. Und mit Fokus und so weiter. Ich glaube, da war ein Wechsel jetzt auch einmal deutlich. Kyle Shanahan hat auch so jemanden gebraucht, einen erfahreneren Coach 2017 als Assistant Head Coach. Weil er wurde damals auch zum ersten Mal Head Coach und da brauchte er die Unterstützung, auch wie man so ein Team handelt, wie so gewisse Abläufe sind. Und ich glaube, auch genau das braucht Mike McDaniel und von daher ist das sicherlich ein guter Hire.
Danke dir dafür deine Einschätzung, Tobi. Was sagst du, wenn du noch was zu Mike McDaniel sagen möchtest? Was wir, glaube ich, nicht gesagt haben, ist, dass die 49ers noch 2 Kompensationspicks so
genau
bekommen.
Zwei Drittrunden-Picks.
Genau. Im diesjährigen und im nächstjährigen oder im 23/24? Das weiß ich jetzt gerade nicht, Tobi. Da kannst du gleich noch was zu sagen. Wenn du noch was anderes zu Mike McDaniel sagen möchtest, kannst du das gerne tun. Ansonsten gerne auch schon zu John Embry.
22/23, glaube ich. Er ist biracial. Ich glaube, er hat einen afroamerikanischen Vater, meine ich,
gelesen
zu haben. Man sieht es ihm halt nicht an, was ihm in amerikanischen Dolphins Communities auf Social Media schon mal wieder unsäglichste Diskussionen eingebracht hat, so nach dem Motto, ja, bla bla, der kann das gar nicht nachempfinden, der kann das gar nicht verstehen, der hat doch keine dunkle Hautfarbe, was will das Weißbrot denn? Und wir kennen ja unsere amerikanischen Freunde und die teilweise sehr toxischen Gegebenheiten der amerikanischen Social Media, gerade auch was die Dolphins angeht. Also das ist teilweise recht unansehnlich und unschön. Zu Mike McDaniel, wer es noch nicht gesehen hat, kann es gerne ausgoogeln. Es kursiert ein Video, das er wohl während des Fluges von San Francisco nach Miami im Privatjet aufgenommen hat. Er hat schon mit Tua gesprochen und ich war von seiner Art beeindruckt. Also wie Frank schon sagte, der Mann strahlt was aus und ich kann mir gut vorstellen, dass er ein Motivator ist, für den sich die Jungs auch wirklich dann den sprichwörtlichen Arsch aufreißen. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Da scheint auch mit Tua eine gewisse Chemie schon da zu sein. Das wirkte jetzt nicht so aufgesetzt, sondern man nimmt ihm ab, was er sagt. Ich wäre durch die Wörter oder durch die Worte, die er an Tua gerichtet hat, auch motiviert gewesen. Also es ist ein guter Anfang, aber wie gesagt, noch ein bisschen auf die Bremse treten und um mal auf den ersten Teil deiner Frage zurückzukommen, über den unseren neuen Tight End / Assistant Head Coach hat Frank schon richtig gesagt. Der Mann hat Erfahrung. Das ist wichtig. Der Mann ist ein guter Positional Coach. Das ist nicht ganz so unwichtig. Und was wir jetzt mit den Coaches machen, die wir momentan noch haben / hatten, in Klammern, unser Tight End Coach George Godsey ist ja jetzt, wenn er nicht Offensive Coordinator bleibt, dann war bei uns wahrscheinlich raus. Dann wird man sehen, wie sich das entwickelt. Möchte ich vielleicht aber gleich noch was zu sagen, weil gerade auch was die was die Positionsgruppe der Titans, die Miami Dolphins Free Agents und Mike McDaniel angeht, habe ich so meine Fragezeichen. Aber das können wir gleich noch besprechen.
Wunderbar. Micho, deine Einschätzung zu den Themen, die wir gerade so besprochen haben.
Ja, also erstmal möchte ich da in die Kerbe hauen, die Tobi gesagt hat. Ich komme immer als Letzter dran, deswegen wird mir immer das weggenommen. Nein, ist gut so. Ich hab mich weniger in den amerikanischen NFL-Community umgetan als in der deutschen. Und was da kommt, ist teilweise echt unsäglich. Und das, da werden wir mit Sicherheit auch nochmal drüber sprechen. Das hat wieder mit Brian Flores zu tun. Dann heißt es nämlich, das wäre für die rassistischen Miami Dolphins haben jetzt wieder den absoluten Glücksgriff getan. Sie können jetzt behaupten, sie hätten einen schwarzen Coach eingestellt, aber ansehen tut man dem das halt nicht. Und das geht in der deutschen NFL-Community rum und da kriege ich wirklich, wie heißt es so schön, Sprühstuhl bei. Das ist echt, boah, finde ich widerlich.
Kleiner Tipp, der Coach von den 49ers, den wir jetzt eingestellt haben, ist auch Afroamerikaner. Nur mal so nebenbei.
Ich weiß jetzt nicht ganz, worauf du hinaus willst.
Ja, dass die Rassismuskarte bei den Miami Dolphins nun
ja, die sagen keine ja von Rolle wegen, spielt. Mike McDaniels wurde eingestellt, weil er zwar schwarz ist, man es ihm aber nicht ansieht. Einfach um diesen Rassismusvorwurf zu entkräften. Das wäre der einzige Grund, aber einen Schwarzen wollte man ja nicht einstellen. Das geht rum. Und das finde ich fürchterlich.
Ja gut, aber da...
Das finde ich da fürchterlich, ich wollte es nur sagen.
Ja, das ist halt, aber also wer da... Also wer das behauptet, der ist halt straight up dumm.
Ich habe also, es mehrfach gelesen, es ist
ja,
eine Konsequenz da, von dem Rassismusvorwurf, den ja. Brian Flores gemacht hat. Und das wollte ich zumindest hier ganz klarstellen. Ich glaube durchaus an Rassismus in der NFL, das ist überhaupt nicht die Frage, aber das hat halt gar nichts damit zu tun.
Also sorry, das Recht nehme ich mir hier im Podcast raus, die Leute als dumm zu titulieren, die genau sowas behaupten. Also das ist halt dumm. Ich will nicht sagen degeneriert, aber es ist dumm. So, Micho, Entschuldigung. Aber du hast vollkommen recht.
Ich habe da schon ordentlich Diskussionen drüber führen dürfen. Ich fand es auch sehr ermüdend und habe das dann irgendwann auch eingestellt. Naja, wie auch immer. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich wiederhole es hier nochmal. Bitte lasst uns einen eigenen Weg finden. Lasst uns nicht unbedingt den Shanahan Way oder den 49ers Way kopieren. Das fände ich nicht gut. Ich finde, wir brauchen einen eigenen Weg. Ich glaube, dass Mike McDaniel das kann. Und natürlich wird er Elemente aus den anderen Offenses und gerade aus der Shanahan Offense auch mitbringen. Das ist überhaupt keine Frage. Ich freue mich also ganz besonders darauf, wenn wir wieder mit Fullback spielen. Ja. Und wenn der Fullback auch noch Christian Wilkins heißt. Denn, Frank, korrigier mich da. Aber soweit ich weiß, gibt es da mehrere Spielzüge, wo ihr D-Liner als Vorblocker quasi als Fullback eingesetzt habt. Und die, da war einiges an Jarvich immer dabei.
Nein, haben wir nicht.
Ja, wer kein Juszczyk hat, braucht doch keinen.
Ja, ich meine, braucht doch keinen D-Liner. Habe ich das falsch mitbekommen, aber ich dachte, von wegen, das hättet ihr tatsächlich.
Wir haben das gemacht.
Nee, ich meine tatsächlich, Mike McDaniels hätte das bei. Aber gut, dann habe ich mich da tatsächlich dementsprechend vertan. Aber ich würde mich darüber freuen, nach wie vor. Ich habe nämlich auch gelesen, von wegen, dass man das dementsprechend erwartet. Was mit Tour ist, wird man dann dementsprechend sehen. Also da bin ich ganz zufrieden. Ich habe halt die Sorge, wenn wir sehr viele Coaches aus dem, dann von den 49ers und so weiter holen, dass es genau in die Richtung geht, dass wir was kopieren. Und das will ich halt eben nicht. Das ist so die Sorge, die ich habe. Ich zweifle gar nicht an der Qualität der einzelnen Leute. Ja, das Recht steht mir auch nicht zu. Aber ich möchte halt, dass die Leute dann vor allen Dingen, bevor die mit einer vorgefertigten Meinung kommen, weil das macht für mich auch ein gutes Coaching-Team aus, hingehen und sich das Spielermaterial quasi angucken. Und dahingehend quasi tatsächlich ein eigenes offensives System entwerfen, das auf die Spieler auch passt. Und nicht hingehen und sagen, so liebe Spieler, das hat nämlich Adam Gase zum Beispiel gemacht, ich habe hier ein offenes System, das finde ich super und ihr müsst da irgendwie reingezwängt werden. Und das wird in meinen Augen halt nicht funktionieren. Ich glaube aber, dass sie das hinkriegen. So, und ja, da müssen wir sehen, was es noch für Umwälzungen in unserem Coaching-Staff gibt. Es war ja nicht alles schlecht, was wir da hatten. Das dürfen wir ja, weiß Gott, auch nicht vergessen. Da gibt es durchaus auch Coaches, die gute Arbeit geleistet haben und mit denen sollte sich Mike McDaniel vielleicht unterhalten, um herauszufinden, von wegen, vielleicht möchte er mit einigen mit denen zusammenarbeiten. Es muss nicht immer so sein, dass alte Zöpfe abgeschnitten werden müssen. Ich möchte da gerne an die Indianapolis Colts und an Frank Reich erinnern, der ja damals kam, nachdem Josh McDaniel da so zuerst zugesagt hat und nachdem er dann präsentiert wurde, wieder abgesagt hat. Aber die ganzen Assistant-Coaches waren schon verpflichtet. Und in Frankreich hat es trotzdem geschafft, mit diesem Coaching-Staff Erfolg zu haben. Er hat ihn später stückchenweise ausgetauscht. Aber guter Head-Coach kann auch das. Und das erwarte ich, dass man da offen herangeht. Das werden wir sehen, aber ich glaube daran.
Um dir noch mal kurz was zu sagen, wir haben keine D-Liner eingesetzt als Vorblocker. Wir sind so in den letzten Spielen, noch mal gerne auf die Idee gekommen, dass man so einen Trent Williams, also unseren Left Tackle, noch mal schnell in Motion schicken kann, um ihn als Vorblocker irgendwo hin zu dirigieren. Ist nur doof, wenn der Running Back dann denkt, ich biete dann doch irgendwo anders ab und ich laufe nicht hinter dem Zug her. Das ist dann immer so eine andere Nummer.
Gut, aber das ist sowas Ähnliches hatte ich gelesen und da hieß es von wegen Christian Wilkins wäre für die Rolle prädestiniert.
Aber machen wir uns jetzt vor, die Frage ist ja, was kann ein Mike McDaniel mit Spielern wie Robert Hunt machen? Ja, das ist ja, nachdem wie er die Bälle fängt als O-Liner, muss man da ja vielleicht schauen, vielleicht wird der dann im Netz auch kreativer eingesetzt. Mal. Man weiß es ja nicht.
Playoff the Year.
Ja, wäre geil. Wäre geil, wenn das Playoff the Year wird. Schauen wir einfach mal. Ja, wobei ich fast sagen würde, vielleicht wird das Play der Broncos, was ja kein Play war, wo sie halt nur mit 10 Leuten auf dem Feld standen, mit dem Demaryius Thomas, das könnte ich mir auch vorstellen, aus emotionalen Gründen eben, dass das Play of the Year wird. Gut, gibt es noch etwas, was wir aktuell zu den Coaches der Dolphins, der neuen Coaches der Dolphins sagen wollen? Ich weiß nicht, Frank, möchtest du noch was ergänzen?
Ich weiß nicht, was ihr alles noch für interessante Zahlen hören möchtet, was euch da jetzt alles erwarten könnte in den kommenden Sachen. Ich habe mir so ein paar Sachen mal rausgesucht. Also, Outside Zone. Die 49ers laufen die sechsthöchste Rate in der NFL 2021 mit Outside Zone Running Game. Die Dolphins waren auf Platz 27. Die 49ers benutzen in 40,3% aller Running Plays in 2022 immer einen Lead Blocker, der vor dem Running Back herläuft. Die Dolphins haben es in 6,5% aller Fälle gemacht. Der Liga-Durchschnitt liegt bei 11,7. Die 49ers benutzen mit am meisten Pitch-Plays mit ihren Running Backs, nämlich 22,6%. Die Dolphins haben das Ganze 8-mal gemacht im ganzen letzten Jahr und liegen damit auf Platz 28. Zwei Running Back oder sogar mehr Formations, 317 Mal bei den 49ers. Damit sind sie Zweiter hinter den New England Patriots. Ja, ganze 72 Mal bei den Dolphins. Also das könnte ich jetzt noch so weitermachen. Also ich denke, ihr werdet eine ganz neue Art Offense sehen, was ihr in den letzten Jahren nicht so bekommen habt. Wahrscheinlich wird man sich entweder in der Free Agency oder im Draft nach einem guten blockenden Tight End umschauen, nach einem gut blockenden Fullback umschauen. Und man wird auch mal schauen, dass man einen Running Back bekommt, der auch das ein oder andere im Blocking aufzubieten hat. Und das werden so Dinge sein, wo man sehen wird, macht McDaniel und sein neuer Coaching-Staff das? Dann wird es sicherlich in Richtung Kopie des Shanahan-Schemes jetzt entweder von den 49ers, meinetwegen auch von den Packers oder von den Rams. Ich meine, es ist alles sehr ähnlich. Ob es dahin geht oder ob direkt etwas Eigenes entsteht. Ich würde eher darauf wetten, dass es erstmal nach einer Kopie aussehen wird.
Ja, cool, dass du diese Zahlen so aufbereitet hast. Mega nice. Und ich denke auch, es wird in eine Art Kopie gehen. Einfach, wenn man sich Tua und Jimmy G anschaut. Und ich würde fast behaupten, also ich bin halt Dolphins-Fan, deswegen sage ich halt, okay, wenn Tua einen vernünftigen Coach an seine Seite bekommt, der ihn Jahr für Jahr langsam aufbauen kann, was er jetzt nicht hatte bei den Dolphins, dann ist Tua für mich vom Potenzial noch mal eine Stufe höher als Jimmy Garoppolo. Und was damit möglich war, das hat man ja bei den 49ers gesehen. Also ich für meinen Teil sage, Jimmy G und Tua unterscheiden sich nicht so großartig voneinander. So, weiß ich nicht. Frank, wirst du vermutlich ähnlich sehen. Ich weiß nicht. Also
Ich würde jetzt nicht grundsätzlich widersprechen, da würde die ein oder andere Zahl sogar noch zu passen. Die 49ers haben knapp 82% aller Plays in der NFL entweder eine Shift oder ein Motion verwendet. Natürlich ist man damit weit vorne. Die Dolphins liegen auf Platz 10 mit 57%. Also das wird definitiv noch zunehmen. Und das hat auch immer halt auch ein bisschen mit dem Quarterback zu tun. Und ihr habt viele Dinge gemacht, die 49ers nicht gemacht haben, weil Tua ein wenig mobiler ist als Jimmy G. Der ist ja eine Statue eigentlich, aber abgesehen davon ist das Playing Skill recht ähnlich. Die Dolphins waren sehr RPO-heavy in 2021, 18,7% in aller Fälle, die 49ers nur bei 4,4%. Und ich glaube, dass man das zum Beispiel sehr gut auch in die Shanahan Offense integrieren kann, wenn ich einen mobileren Quarterback habe. Und wenn ich damit dann auch tatsächlich so einen Waddle oder eventuell einen Mike Gesicki, wenn man ihn tatsächlich dann verlängert, dann mit RPOs und dergleichen auch tatsächlich mal richtig noch mit ins Spiel bringen kann. Das wäre auch wieder eine Facette, die dieser eigentlichen Shanahan Offense bis jetzt gefehlt hat.
Ja, Micho, was sagst du dazu?
Ja, ich muss sagen, ich finde ja jetzt Jimmy G gar nicht so schlecht, wie er gerne gemacht wird. Das muss ich auch sagen. Ich bin ja auch mittlerweile ganz klar der Meinung, dass man nicht immer den absoluten Super-Top-Quarterback braucht. Das zeigt ja auch, wie oft welche Teams auch in den Super Bowl kommen oder viel Erfolg haben. Das sind nicht immer unbedingt die absoluten Super-Top-Quarterbacks. Was bei Tua halt ist, genau in dem Zusammenhang sehe ich halt ein paar Probleme, die ich bei Jimmy G nicht so ganz sehe. Also klar, beide sind physisch, athletisch limitiert. So, da hat man ein gewisses Ceiling, das man dadurch nicht überschreiten kann. Was Tua aber hat, was glaube ich für viele Dinge relativ wichtig ist, Tua hat Probleme mit den Reads. Und die hat Jimmy G in der Art und Weise nicht. Tua ist mit seinen Reads sehr langsam, er ist dann besser geworden. Und die Frage ist halt, wir haben das Scheme halt so einfach gehalten, um Tua halt die Reads zu vereinfachen, um ihm klare, schnelle Reads zu geben. Die Frage ist, muss McDaniel weiterhin sein Scheme vereinfachen oder schafft er es, Tua tatsächlich in den Reads schneller werden zu lassen? Beides wäre nötig, um das Ganze auf ein notwendiges Niveau zu heben. Und jetzt nur hinzugehen und zu sagen, von wegen, oh, McDaniel kommt, McDaniel bringt das Laufspiel auf Vordermann, das bei uns ja auch, das muss man ganz klar sagen, auch in eine andere Richtung ging, gar nicht mal, wir haben ja versucht, mehr übers Passing-Game bei den Running Backs zu kommen. Und dafür, so sind unsere Running Backs auch so ein bisschen ausgelegt, das finde ich ja auch nicht verkehrt. Und jetzt zu sagen, deswegen wird Tua jetzt besser zur Geltung kommen, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass Mike McDaniel wirklich erkennt, dass wir zum Beispiel mit Miles Gaskin einen guten Pass-Catching Running Back haben, dass wir mit Mike Gesicki halt keinen Blocking Tight End, aber einen guten Big Slot Receiver haben und dementsprechend sein Scheme darauf umstellt und hingeht und zu sagen, von wegen diese Waffen einzusetzen, anstatt zu sagen, okay, ich will jetzt auf Teufel komm raus in ein Outside Zone Running Game und kauf deswegen, gib Ressourcen alles dafür aus und das, was wir schon da haben, für Ressourcen ausgegeben haben, das versauert dann quasi. Wichtig ist halt dann dementsprechend, dass er da in der Beziehung Tuas Stärken weiterentwickelt, beziehungsweise um Tuas Schwächen zuerst drumherum coachen kann. Und das muss nicht unbedingt über dasselbe Scheme gehen.
Aber ich glaube, gerade die Shanahan Offense ist sehr gut darin, dem Quarterback Reads zu erleichtern. Und das dürfte es eigentlich auch Tua erleichtern. Die Dolphins haben unter anderem die NFL letzte Saison angeführt mit 35,4%, was Play-Action anbelangt. Play-Action ist auch etwas, was die 49ers gerne gespielt haben, in der vergangenen Saison eher weniger. Und zwar gerade dann immer mit Quarterback auf Tight End. Und bei den Dolphins könnte es natürlich auch schön sein, Quarterback auf Wide Receiver, nämlich auf Waddle zum Beispiel. Oder halt auch einen auf der Pass-Catching Running Backs. Ich glaube schon, dass McDaniel da dem guten Tua Tagovailoa deutlich helfen wird mit dem Scheme, weil es gilt ja zumindest unter vielen Experten immer so mit als das Quarterback-freundlichste Scheme. Und ich glaube schon, dass man da auch gerade das Tua vereinfachen wird.
Und ich finde dieses, das ist jetzt, Tua ist vielleicht nicht der Schnellste in seinen Reads, wobei ich sagen muss, ich finde nicht, dass Tua langsam in seinen Reads ist, aber Was erwartet man da von ihm? Also ich glaube, dass das hält sich einfach extrem, dass Tua langsam in seinen Reads ist. Das ist für mich halt eher weniger der Fall. Ich glaube einfach, dass er viel Probleme mit Druck hat, weniger mit seinen Reads. Das ist halt was komplett anderes. Deswegen, also wir haben ja die Diskussion schon öfter geführt. Da muss ich es einfach nur noch erwähnt haben. Ja, nicht, dass es heißt, wie könnt ihr nur? Ich sehe es ein bisschen anders, aber dafür sind wir hier, um das auszudiskutieren. Aber ja, wir werden auf jeden Fall eine andere Identität bekommen. Wir werden eine Identität in der Offense bekommen. Wie die genau aussehen wird, das wird man sehen. Aber ich freue mich drauf. Und ich glaube auch, dass Mike Bradenny zumindest die theoretischen Möglichkeiten hat, das zu tun. Und die Dolphins haben ja auch genug Gestaltungsmöglichkeiten in der Free Agency mit dem Capspace, den man hat. Tobi, gibt es noch abschließend etwas, was du zu diesem Hiring sagen möchtest? Oder zu den Dolphins aktuell?
Zu den Dolphins aktuell würde ich tatsächlich noch was sagen. Wir haben nämlich noch eine relative Neuigkeit, was die Coaches anbetrifft, die wir noch oder die wir aktuell haben. Denn unser Defensive Backs Coach Gerald Alexander, der ja dem Vernehmen nach, wie man bei der Entwicklung von Javon Holland sieht, wie man an Xavier Howard und an Byron Jones sieht, einen Höllenjob macht, hat, ich weiß jetzt nicht genau, wann das ist, aber ich glaube jetzt irgendwann in den nächsten Tagen ein Interview. Er soll Defensive Coordinator der Jacksonville Jaguars werden, angeblich. Und da könnten wir uns darauf einstellen müssen, einen der guten Coaches, die wir aus der Zeit von Flores noch haben, dass wir den verlieren könnten. Und das würde mir sehr leid tun, weil gerade Gerald Alexander macht oder hat einen Höllenjob gemacht. Die Dolphins sind zum Beispiel, wo wir bei Zahlen waren, die Franchise mit den meisten Passes deflected der gesamten Liga. Was Xavier Howard gegen den Ball machen kann, wissen wir. Und generell wäre das schon eine Schwächung, wenn Gerald Alexander uns verständlicherweise natürlich für einen besseren Job verlassen würde. Ich lese gerade bei Rappaport, das Interview ist übrigens heute.
Ja, das ist sicherlich, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Das ist halt, ich sag mal, mehr oder weniger das Problem. Man wird Gerald Alexander, also dieses Jahr wird es schon hart, ihn zu halten, wenn er da überzeugt. Und gerade so DC-Geschichten gibt es eher, ist die Frage, ob er, da kann man jetzt auch die Frage stellen, ist er da nur wegen Minority, bla bla bla. Glaube ich aber nicht, weil der Typ ist einfach ein genialer Coach, was man so aus den NFL-Kreisen hört. Dementsprechend, es wird schwer, ihn zu halten. Und ich glaube, wenn wir zum Beispiel Vic Fangio holen, Vic Fangio wird auch nicht nach einem Jahr, je nachdem, wie es aussieht am Ende, aber wird dann nicht die Segel abbrechen, es sei denn, er wird irgendwo Head Coach, was ich mir auch nicht direkt vorstellen kann. Aber dann könnte man Gerald Alexander sicherlich in den Rang des DCs erheben. Ja, aber ich glaube, ja, es wird ganz, ganz schwer in dieses Jahr und wahrscheinlich dann, wenn die Dolphins so weitermachen, fast unmöglich, ihn zu halten. Aber das müssen wir sehen. Auch da kriegt ihr wahrscheinlich dann nächste Woche weitere Infos, weil da werden wir dann wahrscheinlich schon mehrere Coaches entweder entlassen haben oder auch zu uns gebracht haben. Micho.
Ich muss noch mal kurz unseren Gast Frank hier loben, denn ich habe ihm eine Falle gestellt und er ist nicht reingetappt. Natürlich war es ein Offensive Lineman, der regelmäßig als Blocker benutzt wurde. Frank, herzlichen Glückwunsch, du hast den Test bestanden, du hast natürlich vollkommen recht. Ich wollte es nur mal zur Kenntnis geben.
Ja, fieser Möppen, würde man sagen.
Der klassische Lehrer-Move, ne?
Ja.
Gut, dann würde ich jetzt sagen, haben wir das Thema erstmal abgeschlossen. Wenn ihr da draußen Fragen habt zu den neuen Coaches, wenn ihr Fragen zum allgemeinen Coaching-Staff der Dolphins habt, alles, haut es einfach rein. Wenn ihr Fragen schon sofort hineinhast habt, haut die rein, dann fragen wir Frank. Dann gehen wir die Fragen weiter. Dann könnt ihr bei denen im Podcast euch die Sachen auch nochmal anhören. Allgemein, wie dort Fragen beantwortet werden, weil das lohnt sich definitiv, dort einzuschalten. Und wenn es einschalten heißt, dann haben die deutschen NFL-Fans dieses Jahr die Möglichkeit, nicht einzuschalten, sondern nach München zu kommen und ein Spiel der NFL live vor Ort zu sehen. Die NFL hat sich entschieden, 4 Spiele in den nächsten 4 Jahren in Deutschland auszutragen. Dieses Jahr 2022 in München, 2023 in Frankfurt, 2024 wieder in München und 2025 in Frankfurt. Ich habe ja auf Twitter mich schon geäußert. Ich finde es fragwürdig, finde es nicht gut, dass die NFL immer mehr Spiele rauslöst aus den USA. Ja, ich weiß, ich habe es ja mit dem Kommentar, dass die deutsche Liga den Supercup in Saudi-Arabien austragen möchte. Ich weiß, dass Deutschland nicht Saudi-Arabien ist, aber es geht den Leuten doch gar nicht darum, dass es Saudi-Arabien ist, sondern dass es nicht Deutschland ist. Der Aufschrei wäre für deutsche Fans genauso groß, wenn da jetzt irgendwelche Events in den USA oder in Australien wären. Machen wir uns nichts vor. Und das ist halt, ich finde, jetzt, ich werde wahrscheinlich hingehen, weil es ist hier bei mir direkt vor der Haustür, sozusagen, in München, weil ich lebe ja in München. Und ja, ich gehe hin, wenn es sich anbietet, wenn ich Karten kriege und so weiter. Na, und dann, du Heuchler, whatever, I don't care. Ja, das, wenn ich die Möglichkeit habe, in meiner Stadt ein NFL-Spiel zu gucken, dann versuche ich das natürlich auch. Ich kann es trotzdem nicht gut finden, aber deswegen muss ich mir es nicht entgehen lassen. So, ja, man kann es kritisieren, aber wenn man kritisiert grundsätzlich viel, der Deutsche per se, ja, aber das nur damit, weil ich weiß, dass es einen Shitstorm geben wird, wenn ich dann doch dort sein werde. Vor Ort werde ich wahrscheinlich sowieso sein, weil ich meine, es ist direkt vor der Tür und dann kann ich da zumindest noch irgendwo eine Pinte gehen, wenn es nicht da ist. Aber das dazu. Ja, Micho, du hast dich ja beschwert, dass du sonst immer als Letzter erst gefragt wirst. Deswegen darfst du jetzt als Erster sagen, was du davon hältst.
Ja gut, NFL-Marketingmaschinerie. Man muss, glaube ich, das ganze Verhältnis noch ein bisschen anders sehen. Hier in Deutschland und gerade im Fußball oder sowas ist das alles sehr lokalpatriotisch, wie das Ganze gesehen wird. Auch die Geschichten mit Nationalmannschaften oder sowas. Ein Sportbesuch, da ist für fast die gesamten Stadionbesucher geht es wirklich darum, ihre Mannschaft anzufeuern und so. Und das ist in den USA vom ganzen Prinzip her ja ein bisschen anders. Da ist es ja oft ein Happening. Ich meine, gut, beim Baseball sogar ja noch deutlich mehr. Da geht es ja gar nicht um den Sport, sondern um das Event an sich. Beim Football geht es halt auch viel oder geht es wirklich um das Event? Und ich glaube, die Amerikaner haben da schon ein bisschen Verständnis für. Aber auch ich bin der Meinung, das sollte nicht überhand nehmen. Stattdessen eher irgendwann vielleicht tatsächlich eine European Division oder eine NFL 2 oder sowas aufmachen. Spieler genug gibt es. Das wäre so der Stand der Dinge. Was ich ganz besonders nach wie vor schade finde, ist, dass die Dolphins hier nicht besonderer Partner für Deutschland geworden sind. Denn deswegen werden sie voraussichtlich nicht in Deutschland spielen, weil die sollen ja, ich glaube, ein oder maximal zwei Spiele pro Saison soll eine Franchise im Ausland machen. Und die Franchises sollen in den Ländern ihre Spiele machen, in denen sie auch Partner sind oder in denen sie schwerpunktmäßig, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, zugelost Partner, ich weiß es nicht mehr, wie es heißt. Aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, zugelost wurde es ja nicht, sondern nee, du konntest dich darauf bewerben.
Ja, die haben sich auch auf Deutschland beworben, die Dolphins haben sich, glaube ich, überall drauf beworben.
Nein. Nee, Spanien. Spanien wurden sie nicht genommen, aber dadurch, dass ein Spiel in Mexiko stattfindet, tendiere ich wahrscheinlich dazu, dass die Dolphins in Mexiko spielen werden.
Ja, also sie werden voraussichtlich nicht nach Deutschland kommen. Finde ich persönlich sehr schade. Werde ich mir ein NFL-Spiel hier in Deutschland angucken, wenn ich die Möglichkeit habe? Ja. Und wenn es in München ist, meinetwegen, ich kenne jemanden, der wohnt, der mir mit Sicherheit Obdach gibt. Behaupte ich jetzt einfach.
Ich hab einen Balkon, ja.
Ich wollte gerade sagen, seid ihr da mal nicht so sicher, dass der dir da Obdach gewährt?
Also ich denke, die Bude wird hier voll sein. Aber ist okay, I take it. Tobi, was sagst du dazu?
Also es hatte sich ja schon angedeutet. Ich hatte jetzt eher auf Frankfurt alleine getippt. Okay, ich hab heute dann einen halbwegs qualifizierten Beitrag im Radio gehört, als ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin, dass die NFL sich das so vorstellt, so eine Art Oktoberfest NFL Happening daraus zu machen, um das dann so vermarkten zu können. Sollen sie tun? Ich würde es tatsächlich auch von der Paarung abhängig machen, ob ich überhaupt versuchen würde, mich da um Karten zu bemühen, weil sind wir ganz ehrlich, der Football-Hype in Deutschland ist real und die Chance an Karten zu kommen, wenn jetzt zum Beispiel die Dolphins als Franchise, wo wir es wahrscheinlich leichter hätten, nicht beteiligt sind, ist maximal wahrscheinlich auf einer Höhe von weiß ich nicht, 10% oder so maximal. Also das ist schon sehr unwahrscheinlich, da an Karten überhaupt zu kommen. Und man wird sehen. Ich werde mir das Ganze erstmal angucken, wie sich das entwickelt, wer hier rüberkommt. Also als blödes Beispiel, jetzt nichts gegen die Franchises oder so, ein Spiel zum Beispiel von Tampa ohne Tom Brady gegen, Jacksonville Jaguars oder was weiß ich was, muss ich mir jetzt nicht angucken, egal ob das in London oder in München stattfindet.
Mensch, du bist aber einer. Du guckst ja auch Dolphins Saints in London an.
Ich gucke mir Dolphins Saints in London an, ja.
Oh, herrlich, das war schön. Frank, wie siehst du das? NFL-Spiele in Deutschland? Freust du dich oder sagst du, hättest du darauf verzichten können?
Ja, also in allererster Linie bin ich total enttäuscht, dass an Düsseldorf alles vorbeigeht. Nein, Quatsch. Die zwei Standorte, das ist wieder so ein typisches Ding, dass man es irgendwie allen recht machen möchte. Und ob das jetzt München oder Frankfurt oder Berlin oder sonst was geworden wäre. NFL in Deutschland finde ich grundsätzlich total gut. Das wird immer davon abhängen, welches Spiel da gerade stattfindet, ob mich das interessiert. Weil da wäre ich auch tatsächlich dabei, dass mich dann auch sowas wie Jaguars Jets oder sowas einfach nicht interessiert. Weil das kann ich mir im Fernsehen nebenbei angucken oder irgendwas. Wenn es ein Spiel ist, wo zwei Top-Teams oder zwei gute Teams aufeinandertreffen, dann gerne. Chancen für 49ers sind sehr gering für Deutschland und da könnten sie eher auf die Dolphins in Mexiko treffen.
Ja, immerhin etwas. So, dann haben wir das Thema jetzt auch abgehakt. Wir hatten tatsächlich ein Thema, was ich jetzt, ich habe die Überleitung nämlich falsch gesetzt. Und zwar wollten wir noch über die Hires der anderen Teams sprechen, beziehungsweise ja, über das Hire von den Texans, die ja Lovie Smith, den Defensive Coordinator, zum Head Coach gemacht haben. Also ein Minority-Kandidat, der dort Head Coach gewonnen ist. Ich meine, die Texans für mich persönlich, das ist so, ich weiß gar nicht, ob es auf Leadblogger, noch ist nicht draußen, aber ich spoilere euch dann schon mal, weil ich diese Woche wieder mit Fragen beantworten dran war und da ging es auch um die. Mit Lovie Smith kann ich wenig anfangen. Für mich sind die Texans halt genau da, wo sie vor einem Jahr waren. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist halt so ein bisschen fragwürdig. Und dort war ja auch Brian Flores Kandidat, sogar ein Finalist, wurde nicht genommen, hat dann wieder ein Pressestatement released, wo er sagt, ja, toll, dass ein Minority-Kandidat genommen wurde, aber ich wurde nicht genommen. Und das hängt nur mit dem Lawsuit zusammen. Also im Prinzip hat er sich, ja, wie Micho es im Vorgespräch schon gesagt hat, jetzt fällt mir Colin Kaepernick 2.0, das wollte ich sagen. Ist halt schwierig, weil er wird diese Keule jetzt immer schwingen. Es macht's nicht besser. Es macht die Sache, für die er sich eigentlich eingesetzt hat, die auch richtig ist, die macht's nicht besser und es ist. Ich fange an, mich zu fragen, ob es wirklich um die Minority-Geschichten ging oder ob es nur um Brian Flores und sein gekränktes Ego geht. Das kann man, denke ich, so auch ansprechen und offen, muss man einfach mal offen drüber reden. Und ja, ich weiß nicht. Das ist jetzt vielleicht auch interessant, wenn wir Frank hier haben. Viele waren ja sehr überrascht darüber, dass wir Brian Flores entlassen haben. Und wie hast du das so erlebt? Also warst du überrascht, dass Brian Flores gefeuert wurde bei uns? Und wie hast du das so als neutrale Person, das, was danach passierte, so aufgefasst oder zur Kenntnis genommen?
Also grundsätzlich war ich nicht überrascht. Der Saisonstart, ihr hattet es ja vorhin auch schon mal gesagt, war enttäuschend. Dann kam zwar eine sehr, sehr interessante Siegesserie, wo natürlich ganz viele immer gesagt haben, oh Gott, guck mal, gegen wen die da gespielt haben. Aber ich bleibe dabei, wenn ich so und so viele Spiele in der NFL in Folge gewinne, das muss ich erstmal machen, egal wer auf der anderen Seite steht. Aber dann zum Schluss, als man die Gelegenheit hatte, eventuell noch auf den AFC-Playoff-Zug aufzuspringen und da eigentlich kollabiert ist, da habe ich mir schon gedacht, das kann eigentlich nicht über das Saisonende hinausgehen, eben weil eine offensive Identität fehlt, eine offensive Weiterentwicklung fehlt. Dass man jetzt an einem Scheideweg steht. Geht man mit dem Head Coach weiter, der dann womöglich seinen vierten, fünften, siebten Offensive Coordinator da installiert? Geht man eventuell auf einen anderen Quarterback? Macht man dies, macht man jenes? Weiß man nicht. Also die Weichenstellung war mir eigentlich schon relativ klar, dass es passiert.
Und was da hinter den Kulissen immer so vor sich geht, das bekommt man ja oftmals auch als direkter Fan einer Franchise gar nicht so mit. Es soll ja wohl auch Kommunikationsprobleme, um es jetzt mal freundlich zu formulieren, gegeben haben zwischen Flores, zwischen Greer, zwischen dem Owner und wem auch immer alles noch. Naja gut, wenn man sich auch nicht mit dem gegenseitigen Respekt umgibt, dann wird es halt irgendwie immer schwierig und dann will man auch irgendwann fast nicht mehr zusammenarbeiten. Und was dann da jetzt an Vorwürfen im Raum steht, das werden die Gerichte klären müssen, was denn da nun rauskommt. Da waren wir alle nicht dabei und das hört sich alles so ein bisschen danach an, was Flores da rausposaunt nach einem Mann, der enttäuscht ist, weil er auch andere Jobs nicht bekommen hat. Weil ansonsten muss ich Dinge, die 2019 gewesen sind, jetzt nicht mehr wieder rauskramen. Ich muss zwar einem John Elway und einem General Manager von den Broncos nicht jetzt an den Karren pinkeln und zu sagen, hey, bei meinem Interview waren die aber verkatert. Ja, mag ja sein. Vielleicht haben die auch am anderen Tag mit einem anderen Kandidaten bis mitten in der Nacht zusammengesessen. Vielleicht waren die auch auf einer Geburtstagsfeier am Abend vorher oder was auch immer. Wer weiß das alles schon? Kann ich, wenn ich mich darüber geärgert habe, sage ich das zu dem Zeitpunkt, wo es gewesen ist. Genauso wie die Anschuldigungen, die er ja, gegen den Owner losgelassen hat. Meine Güte, wenn ich so integer bin, dass ich das nicht machen möchte, also sprich Geld annehmen, um Spiele zu verlieren, hey, mein Gott, dann sage ich sofort am nächsten Tag, das war's für mich aus dem und dem Grund und dann nehme ich das mediale Gewitter erstmal hin. Aber da warte ich auch wieder nicht ein Jahr oder anderthalb mit, nur weil ich jetzt, nur in Anführungszeichen, weil ich entlassen worden bin. So, und die Nummer mit dem Giants-Headcoach-Job, den er nicht bekommen hat, also da war mir als Außenstehenden schon völlig klar, als der General Manager Schoon ist geworden ist aus Buffalo, naja, wenn der jetzt nicht gerade mit Brian Daboll verfeindet gewesen wäre, dann muss das der neue Headcoach werden, weil die sich einfach schon kennen. Das ist in der NFL überall gleich. Wenn da irgendwo ein General Manager verpflichtet wird, der holt einen Headcoach, den er kennt. Das ist nun mal einfach so. Das kann man jetzt gut oder schlecht heißen. Meine Güte, wenn er jetzt den Job in Houston oder irgendwo bekommen hätte, in Houston hätte er den auch nur bekommen, weil dann Nick Caserio auf einmal General Manager ist und der den von den Patriots her kennt und. So sind halt nun mal die Seilschaften in der Liga. Das kann man jetzt gut oder schlecht heißen, aber so funktioniert dieses Geschäft. Grundsätzlich natürlich die Rassismuskarte, die er jetzt spielt, die NFL ist da auf einem schwierigen Weg oder auch in einer schwierigen Situation. Das wird sich auch durch Minority-Regel, Hiring-Regel nicht großartig verbessern. Ist ja auch kein Wunder, solange da von diesen 32 Franchises im Endeffekt eine in öffentlicher Hand, in Anführungszeichen, die Green Bay Packers sind, eine gehört einem Inder mit Shahid Khan, die Jacksonville Jaguars, und die anderen 30 gehören älteren weißen Männern oder älteren weißen Frauen. Wo soll denn da eine Veränderung herkommen? Wird nicht passieren.
Ja, da stimme ich dir zu und danke nochmal dafür für deine Einschätzung. Und ja, ich sehe es ja ähnlich. Micho, was sagst du zu der Aktion von Brian Flores?
Aber erstmal gibt es ja auch teilweise, man müsste sogar noch sagen, junge schwarze Frauen, die zumindest Minderheitsbeteiligung an Franchises haben. Zum Beispiel die Williams-Schwestern an den Miami Dolphins. Das sollte man auch mal erwähnen. Brian Flores, also ich möchte grundsätzlich sagen, die NFL hat ein Rassismusproblem. Darüber brauchen wir auch nicht diskutieren, glaube ich. Jedem ist klar, dass da Dinge laufen, die nicht in Ordnung sind. Und gerade der Owner der Texans, wenn dieser Spruch, den er damals gebracht hat, von wegen, wenn die Schwarzen mitbestimmen würden, wäre das ja genauso, als würde man den Knackis den Zellenschlüssel geben. Fand ich, das ist, wie die NFL denkt, und das ist ziemlich daneben. So, Brian Flores aber hat jetzt mehrere, beziehungsweise gerade mit seinem letzten Statement halt eins bewiesen, das ist halt eben, du hast es gerade eben gesagt, Rico, dass er ein Egoman ist, dem es nur um sich selbst geht. Und er schiebt den Rassismus, den er zweifelsohne erlebt hat, den schiebt er vor, um seine persönlichen Dinge zu bekommen. Ich habe es im Vorgespräch mit Frank besprochen. Frank, weiß ich, sieht das etwas anders. Kann er gleich oder später gerne auch nochmal was zu sagen. Ich nehme zum Beispiel dem Colin Kaepernick ab, dass als das Ganze angefangen hat mit dem Sitzenbleiben, er hat ja am Anfang, glaube ich, gar nicht gekniet, sondern er ist sitzen geblieben bei der Hymne, dass es ihm da wirklich um einen Protest ging. Das Ganze hat sich später verselbstständigt und da ging es ihm dann natürlich auch irgendwann um Colin Kaepernick und der hat sich selbst inszeniert und das wissen wir auch. Ich glaube, Brian Flores hat diesen Anfang, wo es ihm tatsächlich um die Sachen geht, einfach übersprungen. Und jetzt geht es ihm tatsächlich nur noch um sich selber und das ist ein Problem, weil er damit der Sache an und für sich einfach schadet. Und das finde ich halt ganz fürchterlich. Und es ist ja so, dass sich mittlerweile auch andere zu Wort melden. Also erstmal ist es natürlich relativ komisch, den Miami Dolphins, die immer einen schwarzen GM haben, die ihn eingestellt haben, Rassismus dann in dem Bereich vorzuwerfen. Das habe ich ja schon mal gesagt. Hier mit einem Kenny Stills, der knien durfte und all sowas, wo es keine Probleme gab. Also das, den Vorwurf, den finde ich schon ziemlich daneben. Das war das eine. Und ich rede gerade weiter, weil ich ziemlich den Faden verliere und gucken will, dass ich halt eben wieder an meinen Anfangspunkt anknüpfe. Und es will mir im Moment einfach nicht gelingen. Naja, also das ist ziemlich daneben. Zum einen dieser Vorwurf an Miami. Und die anderen Vorwürfe, nochmal, ich will gar nicht bezweifeln, dass da wirklich was dran war. Was mich halt an der ganzen Geschichte stört, von Seiten Brian Flores, ist, dass Brian Flores versucht, sich bei der ganzen Sache als Saubermann darzustellen. Und das, glaube ich, ist er einfach nicht. Und das macht es halt schwierig, ihm überhaupt noch irgendwas zu glauben. Vor allen Dingen hier hinzugehen und zu sagen, ja, schön, da ist ein Coach genommen worden, weil er schwarz ist, nicht weil der Qualität hatte. Und Brian Flores hätte eigentlich die bessere Qualität gehabt. Sorry, hat der Typ einen Gottkomplex? Ja, muss man anscheinend sagen, nachdem auch, was man so zwischenzeitlich hört, was bei uns gelaufen ist. Und von daher kann es sogar sein, dass er einfach nie wieder einen Job bekommt, gar nicht mal wegen dem Lawsuit, sondern einfach, weil er diesen Charakterzug hat. Und jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Endlich ist es mir wieder eingefallen. Mir geht es darum, dass jetzt sogar viele ein Statement mittlerweile abgegeben haben, die es auch ein anderes nicht drückt haben. John Elway hat zum Beispiel gesagt, er kann sich noch gut dran erinnern, und die haben halt die ganze Nacht und den ganzen Tag vorher, die sind durch die Gegend gereist und hatten die ganze Zeit vorher Interviews und waren dementsprechend auch schon müde, haben das Interview aber mit voller Ernstlichkeit, sagt John Elway zumindest, angenommen. Ross hat sich geäußert, unser Owner, und hat gesagt, von wegen, nie im Leben hätte er das getan. Er wäre ein Mann von Integrität. Gut, was soll er auch anderes sagen? Unsere Franchise hat ein Statement abgegeben. Alle widersprechen natürlich Brian Flores. Angeblich hat Brian Flores Zeugen gehabt, aber es gab einen Spieler, ich glaube, es war der Longsnapper. Ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Ich hatte Tobi mal drauf angesprochen. Ich habe schon wieder vergessen, wie er hieß. Der in dem allerersten Jahr, in dem Flores angeblich Geld geboten wurde, indem er da war, und er sagte von wegen, ja, das war das schrecklichste Jahr in meiner Football-Karriere, weil es echt in dem Team echt mies war. Es ging drunter und drüber. Also Flores hat das auch nicht in den Griff bekommen. Muss man auch ganz klar sagen. Und er sagte dann aber einen Satz zwischendurch, den ich ganz, ganz entscheidend fand, weil dann ging es wieder um den Rassismus. Und dann sagt er, das sage ich, dass es Rassismus in der NFL gibt. Und das sage ich, obwohl ich absolut kein Flores-Fan bin. Und das heißt für mich wiederum, wenn das ein Spieler sagt, der nur ein Jahr bei Miami war, der in diesem schrecklichen Jahr bei Miami war, dass Flores halt eben es nicht geschafft hat, das Team ordentlich zu führen, und dass Flores, wenn es ums sagen wir es bewusst, Tanking und Betrügen ging, vollkommen anscheinend mit dabei war, oder aber er war unfähig, egal wie, auf jeden Fall scheint er kein guter Headcoach gewesen zu sein. Das ist für mich die Quintessenz.
Danke dafür. Tobi, du darfst gerne natürlich
Tabor,
auch noch.
Tabor Pepper übrigens war der Name, den Micho vergessen hatte. Es war auch nicht unser erster Longsnapper, das war ja damals, glaube ich, noch der ewige John Denny, sondern ich glaube, der war bei uns im Practice Squad, war halt ein Talent vom College, hat bei uns nicht wirklich eine Rolle gespielt unter Flores. Was ich viel schlimmer finde und was ja jetzt auch in den letzten Tagen rausgekommen ist, ist die Tatsache, dass die Kommunikation von Flores zu den Medien über Spieler und über Spielerverletzungen ja auch verheerend gewesen sein muss. Weil unser jetzt noch Spieler, weil noch ist er ja formal, glaube ich, unter Vertrag, Will Fuller ist in den letzten Tagen jetzt auf Social Media in die Offensive gegangen und hat ein Foto gepostet von seinem Finger, der ihn das ganze letzte halbe Jahr schwer und massiv beeinflusst hat. Da hat Brian Flores ja auch immer nicht wirklich transparent gewirkt und hat gesagt, ja, Finger ist halt kaputt und hast du nicht gesehen. Was dazu geführt hat, dass die Fanbase sich gedacht hat, ach komm, Finger kaputt, kann ja nicht so lange dauern. Und das hat Will Fuller ja den ein oder anderen Shitstorm eingebracht, was man auch hätte verhindern können, indem man da klipp und klar sagt, ja, der Finger ist nun mal völlig hinüber und der ist total kaputt. auf diesen Bildern, die man, die Fuller gepostet hat, sah es auf den ersten Blick sogar so aus, dass der kleine Finger fehlt. Aber ich habe mich dann da nochmal informiert. Also es musste ihm kein Finger amputiert werden, aber die Finger oder einer oder mehrere, die da in Mitleidenschaft gezogen worden sind, sind halt völlig hinüber. Man ist sich jetzt nicht ganz im Klaren, ob da ein Virus war oder ob da sonst irgendwelche Infektionsgeschichten mit in den Finger reingekommen sind. Also der junge Mann hatte schlichtweg einfach nicht die Möglichkeit, für die Miami Dolphins vernünftig zu spielen, weil die Hand jetzt, ich würde sagen, 4-5 Monate danach immer noch völlig im Eimer ist. Also das hätte man vielleicht auch anders und besser für den Spieler kommunizieren würden. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Es gab ja diese auf Wildwest getrimmten Fahndungsplakate, unter anderem von Jesse Davis, unserem O-Liner, und Will Fuller, dass er da bezichtigt wurde, der Franchise Geld geklaut zu haben. Also dadurch, dass sie ihn verpflichtet haben und er nicht spielen konnte. Was ich auch völlig daneben finde, davon mal ganz abgesehen. Und auch da hätte die Kommunikation mit Flores oder von Flores besser sein können. Und ich glaube, im Umgang gerade auch mit den Medien ist Mike McDaniel da einfach viel, viel entspannter, viel lockerer und viel selbstverständlicher. Und ich denke, dass wir da auch eine deutliche Veränderung erleben werden.
Das ist wohl so. Und da sind wir, da habe ich ja auch gesagt, da bin ich auch sehr froh drüber. Und dann schauen wir einfach mal, was da jetzt bei rumkommt. Es gibt zwei Geschichten, die ich dazu sagen will. Goodell hat schon gesagt, es wird Investigations, also Untersuchungen bei den Dolphins geben. Und es wird tatsächlich auch Investigations bei den Washington Commanders geben. Und,
da muss ich mich erstmal noch dran gewöhnen, dass die jetzt Washington Commanders heißen. Das wird ein paar Wochen dauern.
I love it. Und ich hatte es ja auch gesagt, wie es sein kann, dass, ich sag mal, wenn das wahr ist, dann wird natürlich ein Ross die Franchise verkaufen müssen. Aber wie es immer noch sein kann, dass Dan Snyder eine Franchise besitzt. Das ist ad absurdum, das darf nicht sein. Dementsprechend, das begrüße ich. Und da hieß es erst, dass er selber wen einstellt. Aber die NFL hat da gesagt, nee, das kommt von der NFL-Seite und ich hoffe, dass das auch neutral und nicht so, hey, die alten weißen Männer treffen sich mal und sagen, oh komm, wir stellen da mal wen ein und dann machen wir da ein bisschen hier tippitappi und dann gibt's einmal kurz an den Finger gehauen und danach ist alles wieder gut. Ich hoffe nicht, dass es so eine Aktion wird. Gut, gibt es noch etwas, was irgendwer von euch jetzt über Brian Flores, über irgendwelche NFL-Investigations, über den Dolphins, Head-Coaching beziehungsweise über den Coaching-Staff sagen möchte. So spreche er jetzt, weil ansonsten kommen wir zumindest zur kleinen Preview vom letzten Spiel der NFL-Saison.
Ich sag dann nochmal schnell, Tabor Pepper ist jetzt unser Longsnapper.
Ah, So schließt sich der Kreis.
Da ist er gelandet,
der Tabor. Ironie des Schicksals, I love it. Ja, wunderbar. So, und jetzt, was auch wunderbar ist, dass wir am Wochenende den Super Bowl haben. Und ich habe es ja letzte Woche, ich weiß nicht, gesagt, es ist krass so. Es war jetzt letztes Jahr das erste Mal, dass ein Team zu Hause den Super Bowl ausgetragen hat. Und zack, danach das Jahr haben wir direkt wieder ein Team, was zu Hause einen Super Bowl spielen darf. Die LA Rams treffen zu Hause auf die Cincinnati Bengals. Platz 4 gegen Platz 4. Das habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Und Frank, du kennst die Rams da ein bisschen besser, als wir sie kennen. Freust du dich auf den Super Bowl auch, obwohl es die Rams sind? Das ist natürlich bei uns, Patriots hat uns natürlich zu den Ohren irgendwann rausgehangen. Freust du dich auf den Super Bowl und was ist deine Einschätzung? Was glaubst du, wie wird dieser Super Bowl enden, beziehungsweise was für einen Super Bowl erwartest du?
Na, so richtig freuen darüber, dass die Rams im Super Bowl sind, kann ich mich natürlich nicht, überraschenderweise. Jetzt habe ich die Rams natürlich auch sehr häufig gesehen und so aus meinem persönlichen Empfinden ist für mich auch nicht das sympathischste Team in der NFL. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich den ein oder anderen Spieler und wie er sich auf dem Felde verhält, schöne Grüße an Jalen Ramsey, einfach nicht mag. Und das wird sich auch einfach nicht ändern. Ein Spieler, der auf Mitspieler losgeht und sie schlägt und sie auf dem Feld anbrüllt und dergleichen, das ist nicht meins und das gefällt mir einfach nicht. Und ja, ich freue mich für die Bengals, dass die es mal nach vielen, vielen Jahren wieder geschafft haben. Da kursierte ja vor kurzem noch diese lustige Story, dass niemand in der modernen Kommunikationsgesellschaft selbst eine SMS über einen Playoff-Sieg der Bengals hat vorkünden können, weil die SMS ist irgendwie anderthalb Jahre oder was danach erfunden worden, nach dem letzten Playoff-Sieg der Bengals. Also dann weiß man, wie lange das schon her ist. Jetzt haben sie direkt drei in Folge geschafft und trotz einer sehr wackeligen O-Line ist doch wirklich geschafft, dann auch die Chiefs zu Hause zu entthronen. Also ich fände es ja ganz schön für die Liga, wenn mal auch wieder ein Team gewinne, das noch nicht so viele Titel oder irgendwie sowas hat. Die Bengals waren zweimal im Super Bowl und da haben sie zweimal gegen die 49ers gespielt und haben zweimal verloren und mein Herz schlägt dann in solchen Fällen, wenn meine 49ers nicht beteiligt sind, eigentlich immer eher für den Außenseiter und gerade aufgrund der Stärke der Rams beziehungsweise der Starspieler auf der Seite, ne, wenn ich in die Offense schaue, halt jetzt den teuer eingekauften Matthew Stafford, den teuer eingekauften Odell Beckham, dann Cooper Kupp und dann gucke ich auf die andere Seite und sehe Odell Beckham, dann sehe ich Aaron Donald und Floyd und dann hier Von Miller und Jalen Ramsey und wen auch Gott noch immer alles noch, der da noch so rumläuft. Grundsätzlich fände ich es schön, wenn die Bengals verhindern würden, dass so ein zusammengekauftes Team im Endeffekt den Super Bowl gewinnt und damit halt nicht diese NBA-Verhältnisse, diese Superteam-Verhältnisse in der NFL einziehen. Das war letztes Jahr mit Tampa Bay schon schlimm genug, wo dann auf einmal Brady ist und dann Gronk noch dazugekommen ist und noch 17 andere Spieler auf Geld verzichtet haben, nur um mit Brady dann in Tampa Bay noch einen Titel zu gewinnen. Also ja, dieser ganze Weg, den die NFL hier und da dann bestreitet, der gefällt mir dann nicht und dann bleibe ich halt, ich bin für den Außenseiter.
Ja, cool. Ja, verstehe ich. Ja, ich sag gleich da was zu Tobi.
Also ich habe mich jetzt inzwischen dazu durchgerungen, mich für eine Seite entscheiden zu wollen. Ich mag Matthew Stafford, weil ich ihn für einen der am meisten unterschätztesten Spieler der Liga halte. Der hat in Detroit also so dermaßen dann immer auf die Mütze bekommen, obwohl er eigentlich gar nicht schlecht ist. Aber was das Problem an der Sache ist, ich sehe kaum einen Weg, dass die Bengals in der Lage sein könnten, alle diese starken Individualisten gleichzeitig zu stoppen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es gelingt, den Bengals einige davon zu stoppen. Aber wie Frank schon sagt, die sind ja so dermaßen hochgerüstet und über die Maßen mit Starspielern zugepflastert, dass ich da keine Möglichkeit sehe, wie Cincinnati das Spiel gewinnen kann. Muss ich realistisch so sagen. Also wird aus meiner Sicht wahrscheinlich sogar ein relativ langweiliges Spiel werden.
Naja gut, die Bengals haben halt auch die Chiefs geschlagen.
Ja, aber bedingt aus eigener Stärke. Also da war schon viel viel Schwäche, gerade auch in der zweiten Halbzeit der Chiefs dabei.
Ja gut, ja, sag ja auch gleich noch was. Micho, deine Einschätzung zum Super Bowl?
Ja, also wir haben jetzt lange darüber geredet, dass die Rams Favorit sind. Das glaube ich tatsächlich nach wie vor auch. Für mich ist der Hauptgrund, warum die Rams Favorit sind, aber neben der individuellen Qualität halt eben die Play-Calling-Fähigkeiten von Sean McVay. Ich muss dazu sagen, dass ich die Rams tatsächlich relativ sympathisch finde. Was Tobi hat es erwähnt, zum einen an Matthew Stafford liegt, den ich als Quarterback tatsächlich auch sehr, sehr gerne mag. Was aber auch an Aaron Donald liegt, ich finde, das ist ein Spieler, der es tatsächlich verdient hat, in den Ring zu bekommen. Ja, ganz persönlich. Über so Leute wie OBJ oder wie Jalen Ramsey kann man mit Sicherheit streiten. Ich finde, mag auch Cooper Kupp von der Art und Weise her, wie er Receiver spielt, sehr gerne.
und halt eben Sean McVay als Playcaller, der auch schon mal einen Super Bowl verloren hat, ganz deutlich gegen die Patriots. Ich meine, gut, Frank, ihr habt ja auch verloren mal, nachdem ihr bis spät ins dritte Viertel noch geführt habt gegen die Chiefs. Das sind alles so Gründe, weswegen ich tatsächlich letztendlich die Rams tatsächlich bevorzugen würde. Aber, und das muss man auch sagen, die Rams sind stark davon abhängig, dass Matthew Stafford tatsächlich keinen schlechten Tag hat. Hat Matthew Stafford einen schlechten Tag, ist er für Turnover gut, die wiederum die Offense total lähmen. Und das ist dann die Chance im Prinzip oder die große Chance der Bengals, weil die, wenn die Bengals eins haben, ist es die Möglichkeit, explosiv schnell hintereinander Punkte zu machen und Drives wirklich zum Abschluss zu bringen. Das heißt, ich sehe es als gar nicht so klar an. Ich sehe zwar die Rams als Favorit, aber tatsächlich, ja, vielleicht mit 5 Punkten oder sowas, tatsächlich. Viel mehr ist das, glaube ich, gar nicht, wenn es hochkommt. Und ja, grundsätzlich bin ich für die Rams, ärgere mich aber auch nicht darüber, wenn es die Bengals werden.
Also vielen Dank für das Salz in der Wunde für den
Super Bowl. Dafür bin ich eigentlich nicht bekannt, dass ich das tue.
Da kann die NFL jetzt auch, da kann die NFL jetzt auch hoch und runter dieses schöne dritte und 15 auf Tyreek Hill zeigen. Ich sehe da trotzdem immer nur Holding gegen Nick Bosa, aber okay. Ein Grund, warum ich ein bisschen mich sogar für die Rams freuen könnte, den hast du auch gerade gesagt, nämlich Matthew Stafford. Der hat mir in seiner ganzen Zeit bei den Lions eigentlich immer sehr gut gefallen. Auch ein Kämpfer, auch ein Mentalitätstyp, hatte immer Schwierigkeiten mit dem Team um sich herum. Aber auch die private Geschichte von Matthew Stafford, die finde ich sehr berührend. Die Frau war auch schwer an Krebs erkrankt und das sah eine Zeit lang auch nicht gut aus und hat das auch überwunden und stand ihrem Mann dann auch immer zur Seite, beziehungsweise auch eher ihr. Und das sind so Dinge, die auch einen Menschen immer sehr sympathisch machen, gerade wenn man in der eigenen Familie auch solche Fälle hatte. Und deswegen Matthew Stafford, dem würde ich sogar diesen Ring gönnen. Und ja, ansonsten Joe Burrow würde ich es auch gönnen, aus einem ganz anderen Grund. Es gab bis jetzt noch keinen Spieler, der als First Overall gedraftet worden ist, der Heisman-Trophy-Winner ist und einen Super Bowl gewonnen hätte.
Doch, da hat er noch ein bisschen Zeit, der gute Joe. Ich fand letztens eine Statistik witzig, dass es mehr Super Bowls gab mit einem Quarterback, der Tom hieß, als mit einem Quarterback, der Joe hieß. Obwohl es, ja, gut, Joe Burrow jetzt ein, aber es gab Joe Namath, es gab Joe Montana und dann gab es Joe Flacco und es gab einen Joe, den mir jetzt nicht einfällt, aber es gab nur einen Tom Brady. Das fand ich nur witzig, warum ich es den Rams gönnen würde. Und das hat tatsächlich einfach nur damit Aaron Donald seinen Ring bekommen, weil wir haben es natürlich, wenn du ein es gibt wenige Quarterbacks, und ich weiß, hier streue ich jetzt wieder den Salzlaster in die Dolphins-Wunde, aber es gibt wenige Elite-Quarterbacks, die keinen Ring geholt haben. Ja, als Quarterback hast du einfach mehr Möglichkeiten. Und ja, der Marino hat es nicht geschafft. Und natürlich ist das scheiße. Aber es ist halt so. Aber als Defense-Player genauso wird es mich wahrscheinlich ewig ärgern, dass J.J. Watt nie einen Ring gewinnen wird. Ja, weil er hat es ja nicht verdient und Aaron Donald ist der beste Defensive Player der letzten 5 Jahre und man könnte einen Case machen, dass er eigentlich auch Defensive Player of the Year sein müsste der letzten 5 Jahre. Natürlich habe ich immer einen Case für Xavier Howard aufgemacht, aber wenn man sich das anschaut, war Donald halt immer dominant und das langweilt uns, aber dazu habe ich ja schon mal was gesagt. Die Rams sind Favorit und klar, sie haben die besseren Spieler und sie können das Spiel eher verlieren, als dass die Bengals es sich selber verlieren können. Das dazu. Nach PFF sind die Rams tatsächlich mit 4 Punkten Favorit. Über, unter sind 48,5. Also ich erwarte auch kein High-Scoring-Game. Und das heißt, also ich würde mich halt für die Rams freuen, weil es viele Spiele, oder weil eben Stafford, der wahrscheinlich jetzt auch keine 10 Jahre mehr spielen wird, vermutlich. Wir haben Aaron Donald, so, das ist halt, die Wahrscheinlichkeit, dass solche Spieler halt dann nochmal die Chance bekommen, ist halt relativ gering im Vergleich zu einem Joe Burrow, dem ich schon zutraue, dass er, obwohl die AFC natürlich packed ist mit Patrick Mahomes, Justin Herbert, Josh Allen, Joe Burrow, das wahrscheinlich habe ich jetzt 2, 3 junge, gute Quarterbacks vergessen, aber ja, die AFC mit den Quarterbacks ist natürlich sehr, sehr stark besetzt, aber ich denke, Joe Burrow wird nicht seinen letzten Super Bowl spielen. Micho.
Ich wollte dann nur erwähnen, ja, tatsächlich hast du recht, es gibt die wenigsten Quarterbacks, Elite-Quarterbacks wie Dan Marino haben keinen Ring. Dafür gibt es aber auch nur eine sehr überschaubare Anzahl von Teams, die eine Perfect Season hingelegt haben. Nur mal so, just saying.
Okay. Got it. Ja, schauen wir einfach mal, was am Ende dabei rumkommt. Ich hoffe auf jeden Fall auf ein spannendes, schönes Spiel, aber wenn ich mir die Championship Games und die Conference Games anschaue, dann wird es spannend. Dann wird es aber spannend und ich freue mich drauf und ja. Gut. So, gibt es noch etwas, worüber ihr sprechen wollt? So, sprecht es jetzt an. Oder schweigt für immer, sozusagen. Gut, ich höre, das ist nicht der Fall. Dann sage ich noch mal ganz.
Könntest ja? vielleicht erwähnen, dass wir natürlich, auch wenn die Saison vorbei ist, dass die ein oder andere Folge aufnehmen werden. Nicht, dass wir das klar wird, dass wir nicht. Wenn dann nichts mehr ist an offiziellen Spielen, dass wir nicht ein halbes Jahr in Pause gehen.
Ja gut, das ist klar, aber was wir ja vermutlich schon mal sagen können, wir haben ja, also letztes Jahr haben wir ja komplett durchgezogen. Also wir hatten ja gar keine Pause, glaube ich.
Zwei oder dreimal haben wir eine Woche Pause gemacht.
Nee, ich glaube maximal einmal. Es war, oh, Tobi, wolltest du was sagen?
Nee. Ich wollte nur sagen, Micho hat Pause gemacht.
Puh. Nee, also ihr werdet zum Draft, wie gesagt, es wird kein Draft-Heft geben, aber es wird wieder den Mock-Draft geben. Natürlich, da halten wir dran fest. Und es wird auch wieder ein paar Sonderfolgen zum Draft geben. Ich bin zwar nicht so tief drin wie die letzten Jahre, weil Arbeit leider Gottes, aber auch da hoffe ich, dass ich zum Sommer hin weniger zu tun habe. Aber zum Draft werden wir natürlich wieder Sondergeschichten machen. Wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr Wünsche für die Offseason habt, haut sie uns einfach irgendwo in die Kommentare und dann kriegen wir das schon hin. Wir sind da über jeden Input sehr, sehr dankbar. Aber es kann natürlich dazu kommen, dass wir 1, 2, 3, 4 Wochen Pause machen oder dass wir alle 2 Wochen irgendwie 2 Monate lang aufnehmen, einfach um da auch mal ein bisschen Ruhe zu bekommen. Also das letzte Jahr war schon sehr herausfordernd, aber es macht halt Bock und dementsprechend gibt es sehr viele andere Podcasts, die ja auch immer mal wieder Pause machen. Dementsprechend schauen wir mal. Gut. Ich hoffe, das war genug Erklärung, Micho, Tobi.
Ja, ich wollte es nur noch mal klargestellt haben, weil ich bin schon, also nach dieser Saison muss ich ganz ehrlich sagen, auch mit der Arbeitsbelastung jede Woche durchziehen. Also das war letztes Jahr schon eine Herausforderung und wird sich wahrscheinlich dieses Jahr nicht so darstellen lassen, wie das Ganze so letztes Jahr war. Wollte ich erwähnt haben.
Ja, trotz großem halben Cappuccino oder sowas ist es immer noch ein Hobby. Und wir müssen halt aufpassen, dass wir da nicht irgendwo verbrennen. Deswegen kann es durchaus sein, dass wir eine Pause machen, aber wir werden es auf jeden Fall Stand jetzt nicht aufgeben. Es sei denn, ihr sagt alle, hört auf mit dem Scheiß, euch will sowieso keiner hören.
Und da hast du jetzt die Riesenüberleitung für einen Rahmen der Folge genannt. Würdet ihr mir wie Flores Geld für jede Folge zahlen, wäre das natürlich was anderes.
Wow.
Bumm, Rahmen drum, fertig.
Ihr alten Geier. Wunderbar. Rahmen.
Cool. Ich möchte betonen, dass ich das so nicht hinterhergeschoben habe, Tobi. Das war deine Sache. Du bist ja der Soziale von uns, der auf Geld aus ist.
Ja, ich bin schon im Job sozial. Ich brauche das Geld.
Wow.
Muss ran hier.
Okay, es gibt doch keine Mikros für euch.
Nur für mich.
Herrlich. Nee, wunderbar. Dann sage ich nochmal ganz großes Dankeschön an dich, Frank, dass du die Zeit genommen hast, hier zu Gast zu sein und mit uns ein bisschen über den ehemaligen OC der 49ers zu sprechen, der jetzt unser Headcoach ist. Danke dafür.
Liebend gern, aber ich habe noch eine Frage an euch. Was macht ihr denn eigentlich jetzt dieses Jahr bei Mockdraft? Ich bin noch gar nicht mit dabei. Die 49ers haben ja keinen Pick in der ersten Runde.
Du wirst trotzdem eingeladen. Ob du willst oder nicht.
Also wir machen es ja tatsächlich so, dass alle eingeladen sind. Es ist natürlich, gerade wenn Teams keinen First-Round-Pick haben, dann sind die sind die Leute natürlich immer nicht so angetan davon, da irgendwie mitzumachen oder so. Aber es ist halt so, dass wir sagen, es ist jeder eingeladen von jedem, von jeder Franchise. Sprechen wir die Leute halt wieder an, die beim letzten Mal dabei waren. Und ja, entweder man ist halt dabei oder man ist halt nicht dabei. Man kann ja traden, das ist ja auch immer wieder möglich. Ist, muss natürlich realistisch bleiben und da muss man einfach mal sehen, wie oder was. Ich meine, es kann ja auch sein, dass du sagst, die 49ers signen, keine Ahnung, wen für Debo Samuel nur unterm Tag und dann traden die den und dann haben die auf einmal einen besseren Pick und dann traden die nochmal hoch. Zum Beispiel, was weiß ich, was für wilde Sachen geben kann. Natürlich soll es irgendwo realistisch bleiben, aber wir haben ja seitens der NFL auch die verrücktesten Sachen schon gesehen. Aber du bist natürlich herzlichst eingeladen.
Also wenn ihr so nett ruft, dann komme ich natürlich immer gerne, ist ja keine Frage. Ist eine tolle Veranstaltung und im Zweifelsfall kann man ja auch immer nur den einen oder anderen lustigen Kommentar abgeben zu dem, was andere Teams so gemacht haben.
Ja. Genau. Ich habe gehört, Micho sucht auch noch eine Assistentin.
Was? Hat er mich gefeuert?
Ich wollte gerade sagen, ich war mit Rico wirklich ganz zufrieden.
Ach, ja gut. Er muss ja den Anker spielen.
Wir machen es auch so wie letztes Jahr auch. Micho gibt den Commissioner, ich mache im Hintergrund die ganzen Geschichten, gebe die Infos hoch, gebe die Infos weiter, spreche die Leute immer wieder drauf an, dass sie gleich auch dran sind, dass wir da quasi noch einen Schritt weitergehen, dass wir die Koordination hinter der Bühne sozusagen noch besser haben. Das ist ja wahrscheinlich wieder meine Aufgabe, Tobi, du darfst ja wahrscheinlich wieder für die Dolphins picken, wenn wir denn picken. Und Micho ist Micho. Und
wieder an Kyle Pitts vorbeigehen.
Ja.
aber an der Stelle.
Freundchen. Alle First-Round-Picks hatte ich richtig. War auch nicht schwer, aber.
Das hatten viele. Nein, ich wollte noch sagen, es gibt vielleicht noch andere Ideen, auf die habe ich Rico auch schon mal angesprochen. Das ist aber noch nicht spruchreif, ob wir das hinkriegen. Aber falls ihr irgendwelche Ideen habt, gerade für den Thema Mockdraft, gerade für die Offseason, ne, immer raus damit. Ich habe letztes Jahr tatsächlich eine Kritik bekommen, die fand ich sehr, sehr, es hieß von wegen, hätte Potenzial gehabt, aber leider nicht so geil. Das war ein Kommentar. Ich habe dann nachgefragt, was wir denn hätten anders machen sollen, was man sich gewünscht hätte. Darauf kam keine Antwort. Also wenn jemand sagt von wegen, hey, ist gute Idee, aber ich würde mir das und das wünschen, immer raus damit. Ob wir es umsetzen können, werden wir dann sehen.
Ja, das ist richtig. Aber ja, Frank, wie gesagt, da kommen wir. Also Tobi wird da wahrscheinlich wieder irgendwo eine Gruppe aufmachen. Wir schauen noch mal, wie wir das dieses Jahr koordinieren, weil das haben wir jetzt zweimal verschieden gemacht. Da müssen wir noch mal intern ein bisschen schauen, wie wir es am Ende koordinieren, über welche Plattform. Aber auch da, das kriegen wir hin. Und das wird wieder eine runde Sache, würde ich sagen.
Wunderbar? Ja, davon gehe ich aus. Das wird wieder lustig werden. Wir versuchen ja immer noch die 100% zu erreichen. Wir waren letztes Jahr relativ gut dran. Ich bin ganz optimistisch, dass wir dieses Jahr da, gerade auch weil einige Communities sich weiterentwickelt haben, weil wir direkte Ansprechpartner haben. Ich bin da positiv gestimmt, dass wir dieses Jahr von jedem einen haben.
Ich glaube, die Commanders fehlten letztes Jahr noch.
Ja, der konnte nicht. Ne? Also der hatte einen Termin, aber da haben wir auch Ansprechpartner. Also vom Washington Football Team damals, von den Commanders, da habe ich jetzt noch keinen gesprochen.
Ja, die kommandieren ja auch erstmal, also die haben jetzt erstmal keine Zeit.
Ja, ich fange jetzt nicht wieder mit dem Film an. Hast du ihn inzwischen gesehen, Micho?
Ich kenne ihn doch.
Rico, Entschuldigung, falsch.
Ich kenne ihn doch auch. Ich habe doch noch von...
Vom Superstau.
Ja, ich kenne den Film mit Ottfried Fischer. Darüber hatten wir gesprochen in der letzten Folge.
Ja, was weiß denn ich? Das ist schon wieder eine Woche her.
Ja, du. Sehr gerne mal. Gut. Aber nichtsdestotrotz, danke dir, Frank, nochmal. Ja. Und dann schauen wir einfach, was der Super Bowl so bringt. Und ja, ihr kennt das Spiel hin, wenn ihr den Dolphins Drive unterstützen wollt. Die beiden anderen Kollegen haben das ja jetzt schon so richtig angeteased, angegeiert, ja, wie sie hier auf die glitzernden Sachen in euren Portemonnaies schauen, ja, auf eure Blockchain, auf eure Bitcoin, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall könnt ihr natürlich den Dolphins Drive über Patreon unterstützen. Das geht ab 2,50 Euro im Monat, was im Prinzip ein großer halber Cappuccino oder ein ganzer kleiner Cappuccino ist. Und ja, da bekommt ihr auf jeden Fall auch immer zwischendurch nochmal ein paar Infos, ein paar Fragen. Und könnt natürlich auch Wünsche äußern, das ist alles gar kein Problem. Wenn ihr uns nicht monetär unterstützen wollt, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Ja, wir lieben euch mindestens genauso sehr. Und ihr könnt uns dann aber auch anders unterstützen, indem ihr uns einfach überall da abonniert, wo es Podcasts gibt und uns da auch ein Review hinterlasst. Das geht inzwischen nicht nur bei Apple Podcasts, sondern auch bei Spotify tatsächlich. Und ja, auf YouTube sind wir auch, da einfach auf den Abonnieren-Button klicken und Daumen hoch bei den Videos. Auch wenn ihr da könnt ihr auch immer wieder Fragen in die Kommentare hauen. Das freut uns sehr, wenn wir da von euch hören. Und ja, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche, einen schönen Super Bowl. Bleibt gesund, passt auf euch auf und mir bleibt dann auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.